Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Jo, und damit wäre das Thema bzw. der Inhalt dieses Podcasts ja eigentlich schon halbwegs umrissen. Ein paar Worte würde ich vorweg aber trotzdem noch gerne loswerden. Kurz zu mir. Mein Name ist Oliver Plöger. Ich wohne in Köln und bin seit circa 2002, 2003 als freier Journalist unterwegs. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Musikern, Künstlern, Sportlern etc. Ich habe Dokumentationen im In- und Ausland gedreht und war dabei mal hinter, aber auch mal vor der Kamera. Viel wichtiger aber, insbesondere was diesen Podcast angeht, ich habe Mitte, Ende der 90er Jahre angefangen, mich selbst tätowieren zu lassen. Ich habe inzwischen Arbeiten von knapp 40 Tätowierern aus dem In- und Ausland gesammelt. Ich habe zudem auch mal einige Ausstellungen mit Tätowierern organisiert und kuratiert und war auch 3 Jahre lang mal sowas wie eine Art Shopguy in einem Laden. In diesem Podcast geht es mir vor allem darum, den Werdegang, die Entwicklung und die ganz persönlichen und subjektiven Eindrücke eines jeweiligen Tätowierers in Erfahrung zu bringen. Warum machst du das überhaupt? Warum arbeitest du genau in dem Stil, in dem du arbeitest? Wie und warum haben sich deine Arbeiten weiterentwickelt? Was nervt dich am Tätowieren? Was ist das Geile am Tätowieren? Welche Rolle spielt Social Media? Und was für ein Privatleben hat man eigentlich, wenn man immer nur an die nächste Tätowierung denkt? Um all das und wahrscheinlich noch viel mehr geht es in diesem Podcast. Und jetzt viel Spaß und eine gute Zeit mit meinem heutigen Gast.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.
Ja, liebe Leute, auch in diesem Jahr bin ich zu Gast bei der fantastischen Kaiserstadt Tattoo Expo. Danke nochmal an Andreas Köhn, dass ich mal wieder dabei sein darf. Und bevor wir loslegen, begrüße ich erstmal mein wunderbares Publikum hier. Schön, dass ihr da seid. Danke sehr. So, und da ich die Folge ja auch betitelt habe, die ihr da heute gerade jetzt hört, tauchen auch 2 Namen auf und das sind natürlich meine heutigen Gäste. Das ist mir gegenüber der Christoph Aribert. Schön, dass du da bist. Applaus für Christoph.
Super gerne.
Und der Klatschaffe in der Mitte, direkt rechts an meiner Seite, ist der fantastische Flo Krämer. Hallo Flo.
Hallo, hallo.
Liebe Leute, wir starten standesgemäß. Es ist Sonntag, 13 Uhr, also die beste Zeit überhaupt nach einem 3-tägigen Convention-Marathon. Wie geht es euch?
Gut.
Ja? Wie geht's dir?
Auch sehr gut. Also erstaunlich gut auch für um 4:30 ins Bett kommen.
Ja.
Also geht voll gut.
Ja. Ist es dir schon mal passiert auf einer Convention, dass du zu viel gefeiert hattest, dass du am nächsten Tag einen Termin absagen musstest?
Nee, ich habe noch nie einen abgesagt. Aber ich bin schon mal hingekommen, dass ich so dachte, es wird ein harter Tag.
Ja.
Also einige Male. Aber ich war ja auch ein paar Jahre Straight Edge und da war das dann...
Ja, dann denkst du, du hast da so ein Depot an Nüchternheit
angespart. Ich habe ein Depot, wo ich ab und zu mal was abfeiern kann.
Jetzt. Okay, ja. Den Trick musst du mir nochmal erklären. Den checke ich nicht so ganz. Hast du so nüchterne Magazine noch, die du dann quasi zündest, ja?
Die man da aufbrauchen kann.
Ja, genau, sowas. Ist dir das schon mal passiert?
Nee.
Nein.
Ich bin mal zu spät zum Termin gekommen, aber abgesagt habe ich noch keinen.
Wo war das?
Dortmund wahrscheinlich.
Okay, ja, da schadet auch nichts, ne?
Nee.
wie wichtig ist euch der Termin im September in Aachen? Was bedeutet dir die Kaiserstadt Tattoo Expo?
Das ist meine Lieblingskonvention. Ich bin hier immer gerne.
Ja. Was ist so special? Was unterscheidet die meiner Meinung nach von anderen Conventions?
Man trifft halt hier immer alle Freunde und Bekannte, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Ne?
Ja. Schön. Man hat ein ähnliches Mindset, man denkt ähnlich über die Regierung.
Genau, denke ich auch, dass das der Hauptgrund ist.
Ja. Was war so die schrottigste Convention, die
du hier... Dortmund.
Wie oft warst du da in Dortmund? Einmal da nur?
Nee, war ich schon öfter damals, ja.
Okay. Aber warum? Ich meine, wenn die so scheiße ist, warum macht man das dann?
Na, weil ich da einmal ausgebucht war.
Ah, okay. Money machen und...
Ich habe da halt gewohnt, ne? Lange.
Ja, ja, genau. Was bei dir? Schrottigste Convention ever?
Ich glaube, es war tatsächlich Karlsruhe. Aha. Im Jahre 1997.
Wow. Ja. Okay.
Aber es war auch meine erste Convention und ich war total überfordert. Mein erster Chef hat mich damit hingenommen.
Ja.
Und es war halt, ja, Also ich erinnere es halt, also klar, es war irgendwie spannend, weil es halt die erste waren, weil ich halt irgendwie 19 war.
Wer hat die organisiert? Wo war die?
Ich glaube, Mystic Tattoo aus Karlsruhe hat die organisiert. Aber ich...
Noch nie gehört.
Also, deswegen.
Ja, ja.
Aha. Läden, die es wahrscheinlich nicht mehr gibt.
Ja.
Haben und wo sie war, in Karlsruhe. mehr weiß ich echt nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Die war schon recht schrottig. Und dann, glaube ich, noch mal... Was gab es noch? Castrop Rauxel war, glaube ich, auch relativ...
Ich fand die geil. War meine erste halt.
Ja?
Ja, ja, genau.
Aber da waren halt wenigstens auch Leute, die ich kannte. Ne? Also was ja. Dadurch ging es halt schon wieder.
Ja, der Ilja hatte da, glaube ich, schon gearbeitet. Normans Tattoo und so.
Aus, ne? Bottrop.
Genau, richtig. Ne?
Der hat so Paul Booth-mäßige Sachen gemacht, oder?
Kann der immer noch. Und das macht er auch echt gut. Ne? Also da war ich schon sehr überrascht, wie gut das ist. Ne?
Voll, das war auch damals schon gut.
Was mir so aufgefallen ist, haben damals kaum Frauen tätowiert, ne?
Wenig.
Wenig.
Wenig. Also Tanina, würde ich jetzt, weiß nicht, ob die da war. Sabine Gaffron.
Ja.
Oder meinst du jetzt speziell auf der Convention?
Ich bin jetzt in Castrop.
Ja, okay. Ne? Nee, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja.
Vielleicht sogar auch gar keine.
Ja, ja. Wann wurdest du zum ersten Mal eingeladen, hier auch zu arbeiten?
Ich weiß gar nicht, ob es bei der allerersten oder bei der zweiten war.
Ja.
Also ich habe irgendwann vor Corona auf jeden Fall war das, habe ich hier gearbeitet schon.
Ja. Ist das so ein bisschen Ritterschlag, wenn der Andreas sich meldet und sagt, so komm doch mal rum?
Voll.
Ja,
voll. Ja.
Ja. Und dann malt man Banner extra und bereitet sich vor und ein bisschen weihnachtenmäßig.
Ne? Ja, ist schön. Mache ich ja eh gerne, malen. Ne?
Ja, ja. Weil dich das entspannt oder weil du das machen musst, kommt das aus dir so heraus? Was ist deine Beziehung zum noch zusätzlichen Malen? Du könntest ja auch nur tätowieren, in Anführungszeichen.
Es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also ich male eigentlich fast jeden Tag.
Mhm.
Oft schon vorm Frühstück irgendwie.
Mhm. Ist das so eine, also Morgenroutine ist so ein großes Wort, aber hilft dir das irgendwie in den Tag zu kommen?
Ja, total.
Ja?
Ja. Ja, ich denke dann irgendwie nicht an Probleme, sag ich mal. Ja. Oder so andere Sachen, die mich irgendwie sonst beschäftigen, habe ich dann in dem Moment ausgeblendet. Das ist für mich so eine Art Meditation vielleicht.
Mhm. Und ist das dann Zeichnen für einen Termin, den du am Tag hast, oder ist das ganz was anderes auch?
Sowohl als auch.
Ja.
Kommt drauf an.
Ja. Was passiert, wenn es morgens nicht läuft beim Zeichnen oder passiert das nicht?
Doch, das passiert. Dann ist das halt so.
Ja.
Ist halt nur ärgerlich, wenn du es halt für den Tag brauchst, für den Termin.
Ja.
Aber das mache ich meistens auch nicht so kurz vor dem Termin. Also dann habe ich das irgendwie schon Tag davor oder zwei davor meistens fertig.
Ja. Wie ist mit dir und Zeichnen und Malen und sowas?
Ich habe da gerade eine neue Phase mit irgendwie, weil für mich war es jetzt echt lange so, dass ich nur für meine Kunden gezeichnet habe, nur für die Termine.
Mhm.
Oder halt neue Flashes.
Mhm.
Und es hatte schon was Hausaufgabenmäßiges Ernstes, so, wo auch so ein bisschen die Freude weggegangen ist, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und ich habe jetzt in der letzten Zeit einfach mal so für diese 7-Dolche-Ausstellung eigentlich neue Bilder gemacht. Und da habe ich so richtig gemerkt, es muss irgendwie jetzt sein, was mir Bock macht und nicht, was jetzt so eine ernste Aufgabe wird. Und dann habe ich halt eigentlich alles anders gemacht, als ich sonst mache. Größere Formate.
Mhm.
Linien nicht mehr mit einer Feder oder mit einem Stift, sondern mit einem Pinsel.
Mhm.
Und halt versucht, eine ganz schnelle Skizze zu machen mit Bleistift und dann mit Tusche gleich.
Mhm.
Und es hat mega Spaß gemacht. Und dadurch habe ich jetzt auch gerade einfach wieder viel mehr Bock, neben dem Tätowieren zu malen.
Mhm.
Was echt mal, ich würde mal sagen, in den letzten 6 Jahren war das fast weg. Also habe ich echt nur fürs Tätowieren, wollte danach auch nichts damit zu tun haben.
Mhm.
Und jetzt ist es, ich finde es richtig geil, dass das gerade wieder zurückkommt.
Beobachtest du das, Flo, auch, dass das immer so in Wellen geht, also die Böcke aufs Tätowieren und dass man Zeichnen mehr ist und so und dass man da auch aufpassen muss, dass da noch so eine Dynamik drin ist, dass man nicht nur stumpf seinen Tunnelblick hat?
Ich glaube, das passiert automatisch, ne? Es ist ja nie immer gleich.
Mhm.
Also ich mache halt auch, zeichne unterschiedliche Sachen dann. Ne?
Ja.
Also mal mache ich große Formate, mal mache ich ganz viele kleine.
Mhm.
Oder nur Skizzen oder was weiß ich. Also ich mache immer irgendwie unterschiedliche Sachen. Und ich habe jetzt zum Beispiel, letztes Jahr hatte ich mit Marcel in Düsseldorf.
Marcel Christensen, ne?
Marcel in der 1900. Genau, hatten wir die Ausstellung. Und da haben wir beide halt super viel großformatige Sachen gemalt.
Mhm.
Und ich habe seit Anfang des Jahres eigentlich fast nur kleine Sachen gemacht. Also ganz viel A4-Formate zum Beispiel.
Mhm.
Dann habe ich aber auch mal eine Zeit lang, wo ich dann nicht so Bock habe, wo ich dann, was weiß ich, eher Zeichnungen mache oder so, ne? Oder Comics mache ich ja auch viel.
Geht dir das alles leicht von der Hand oder suchst du dir auch mal so spezielle Topics auf oder Zeichentechniken vielleicht, die du lernen willst oder die du dir wo abgucken willst oder brauchst du überhaupt keine Referenzen mehr? Du legst halt einfach los und das kommt alles aus deinem Kopf.
Auch sowohl als auch. Ist mal so, mal so. Es kommt ein bisschen drauf an, was ich machen muss, ne? Wenn ich jetzt einen Samurai zeichnen muss, dann gucke ich mir natürlich irgendwie an, ja, wie die halt einfach aussehen, ne? Das zeichne ich nicht aus dem Kopf, weil ja, da gibt es halt Vorlagen, die man nicht besser machen kann.
Mhm. Also du achtest dann auch schon drauf, dass das irgendeine Authentizität hat, dass du da keine groben Fehler machst, keine vermeintlichen. Dass ein anderer Tätowierer das sehen würde und sagen würde, ja, so macht man das aber nicht.
Ja, hoffe ich, weiß ich nicht.
Ja.
Hoffe ich, dass das nicht passiert. Ne?
Ja. Und guckst du in Büchern, guckst du im Netz?
Ja, ich gucke überwiegend, also kommt drauf an, ne? Ich habe halt super viele Bücher.
Ja.
Und das macht mir halt mehr Spaß, als jetzt mit dem Handy da so rumzumachen irgendwie. Ne?
Ja.
Weil ich, was hast du davon, wenn du so ein Holzschnitt irgendwie oder,
ja,
weißt du, so einen alten Druck in Handy-Format, ja, dir anguckst. Das ist halt, da geht halt zu viel flöten.
Du bist eh ein analoger Mensch, so würde ich es mal sagen, oder?
Ja.
Ja. Du magst Vinylplatten, bist ja auch selber ein ganz toller Musiker, so. Du spielst in einer Band, das ist ja alles sehr handgemacht und klassisch, will ich es jetzt einfach mal nennen. Ne?
Ja, es hat sich so ergeben. Ne? Ich bin jetzt nicht so interessiert daran, so neue Techniken, also neue Techniken ist das falsche Wort, aber ich neue muss jetzt.
Medien vielleicht?
Ja, genau, so das, also ne, wenn ich muss jetzt nicht irgendwie die neuesten Verstärker und die neuesten Gitarren,
genau,
und die neuesten,
ja,
Pens und so weiter ausprobieren. Das ist nicht so.
Ja.
Also habe ich einfach nicht so ein Interesse dran.
Ja, aber auch
nicht,
dein Kleidungsstil ist ja eher, das ist ja eher 70er als, das wollte ich nicht sagen. Nein, aber du ziehst das ja total stringent durch und das ist ja total stimmig insgesamt, also ist ja gut.
Ja. Schön zu hören, wenn das so rüberkommt.
Ja. Wie wichtig ist es denn überhaupt, einen eigenen Stil zu haben? Würdest du sagen, du hast einen eigenen Stil, Christoph? Und wie sehr arbeitest du daran, dass du einen hast?
Also ich muss sagen, ich habe mal früher, wurde mir das so angeraten, fast von ein paar Mentoren, die ich hatte im Laufe der Zeit.
Von wem denn so?
Zum Beispiel, als ich ganz neu beim Tätowieren dabei war, von Slim, mit dem habe ich früher gearbeitet.
Slim D.
Genau.
Painthouse Tattoo Friedberg.
Genau.
Den habe ich mal zufällig in Berlin irgendwo getroffen. Ich musste an der Bahnhaltestelle irgendwo warten und die kamen nicht und dann war da irgendein Tattoo-Shop. Und ich so, ja super, bin ich einfach rein. Und dann steht so ein Typ vor mir und ich kannte seine Arme. Der hatte schon total krasse Ami-Sleeves,
glaub. Von Philipp auch.
Ja, genau. Ne? Und so ein Jesus, so ein gebogenes Kreuz oben. Ne? Der war in diesem Tattoo-Buch, was der Chris Wrobelski rausgebracht hat. Master of Tattoo. Ja. Ne, das haben vielleicht viele. Da war der auch drin.
Genau.
Ne? Und dann stand ich vor dem. Ich so, ey, du bist das Slim D aus Friedberg. Und er so hat mich seit 20 Jahren keiner genannt, wo kommst du denn her, aus welchem Zeitloch? Ne? Ich so, ja, hier Plöger aus Köln und so, bla bla bla. Und er so, ja stimmt, ich war da mal in so einem Buch, der war total baff so. Ne?
Das ist auch krass, weil meistens, wenn ich den erwähne, höre ich jetzt, kenne ich nicht. Mhm. Und früher war der halt mal in den 90ern eine große Nummer. Mhm. Und ich bin halt 98 zu ihm gekommen, da war ich vorher in so einem trashigen Streetshop.
In Berlin aber?
Nee, in Hessen.
Aha.
Also ich komme ja eigentlich aus Darmstadt,
mhm,
bei Frankfurt und habe dann in Langen angefangen, in einem Laden, der echt nicht erwähnenswert ist.
Wie ist der denn?
Nee, aber wirklich, es ist auch egal. Also, nee, aber kann ich, Warrior Tattoo. Und es war halt wirklich einfach ein Typ, der halt selber nicht wirklich tätowiert hat, ab und zu mal eine Tätowierung gemacht hat, die nicht so hingehauen hat.
Mhm.
Und da habe ich aber, da gab es
gedacht, geil, bei dem will ich lernen.
Nee, weißt du, wie es war? Ich habe in meinem Keller tätowiert bei meinen Eltern. Da habe ich angefangen.
Wild.
Und irgendwann habe ich ein Alkoholiker tätowiert, der keinen Führerschein mehr hat und der hat gemeint, hey, wenn du zu uns kommst, ich gebe dir immer mindestens 300. Komm einfach zu uns, tätowieren zu Hause. Und da bin ich oft hingewandt und halt wirklich so verrückt, als wäre es eine Convention mit Ultraschallreiniger und so, weil ich dachte, das muss so sein.
Mhm.
Mit 19 oder so.
Mhm.
Und der hat mich dann irgendwann angerufen so und hat gemeint, ey, gegenüber von mir macht ein Tattoo-Shop auf, komm doch mal auf die Eröffnung, ich habe denen die Sachen gezeigt, die sind zufrieden. Mhm. Dann bin ich dahin. Und die haben dann einfach gesagt, ja, du kannst morgen anfangen.
Mhm.
Und ich dachte, es wäre ein guter Laden,
mhm,
weil die Freundin von dem Chef hatte richtig gute Tätowierungen aus UK.
Mhm.
Also damals so Darren Stairs.
Ja, der war auch in Wiesbaden zwischendurch.
Genau, ne? Derek Campbell und diese ganzen Engländer. Ne? Und dann habe ich halt ihre Tätowierungen gesehen, dachte, ey, Jackpot, ich fange da an.
Wenn die so geile Tätowierungen hat, dann muss das ja auch ein guter Laden sein.
Und dann war es aber so, dass ich irgendwann gemerkt habe, wieso tätowiere ich eigentlich hier die ganze Zeit alleine? Und dann so, ja, Olli, der pierst in Frankfurt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, erst nach Wochen, ich schmeiß den Laden mit der Freundin von dem Typ. Das habe ich halt gar nicht gedacht. Wenn die es mir gesagt hätten, hätte ich mich darauf, hätte ich gedacht, ey, das kann ich nicht.
Und kommt nie einer.
Nee, es war dann so, ich schmeiß den Laden.
Wow.
Und da war ich dann halt, aber da konnte ich halt nichts dazu
lernen. Warst du der Warrior da, ja?
Ich war der Lonely Wolf Warrior dort, ja.
Wow, okay.
Und dann war irgendwie, über einen Freund habe ich jemanden kennengelernt, der hatte von Slim eine Tätowierung. Ah. Dann habe ich gemeint, ey, richtig gut. Und der dann so, ja, den mag ich auch, vielleicht könnt ihr euch verstehen. Geh da doch mal hin.
Ja.
Und dann bin ich hin. Und er war so, wir haben es gleich richtig gut verstanden. Und er hat aber so gemeint, ja, ich habe keinen Platz. Und dann habe ich gemeint, ja, scheiße, dann bin ich auf Reisen gegangen.
Mhm.
Und dann kam halt, während ich auf Reisen war, hat er sich gemeldet und hat gemeint, ey, bei mir ist gerade jemand gegangen.
Mhm.
Ich habe jetzt einen Platz. Und dann bin ich halt 98 zu ihm.
Und er, um die Klammer zuzumachen, hat dir schon früh ans Herz gelegt, entwickle einen eigenen
Stil. Jetzt haben wir einen sehr großen
Seiten. Ja, ich achte drauf.
Der hat halt gemeint, so, der hat gemeint, ja, du brauchst einen Stil. Du machst halt random Tätowierungen, die teilweise okay und teilweise nicht so okay sind.
Mhm.
Der war super hardcore ehrlich halt. Und das fand ich halt auch damals am Tätowieren gut.
Mhm. Und er war da vor allem. Er war anwesend.
Er war anwesend. Mhm. Er war jeden Tag anwesend, hatte auch schon zwei Kinder damals. Genau. Und der hat halt gemeint, Alter, du brauchst einen Stil. Und da war es aber so, dass ich dann so verkopft mir so ausgedacht habe, aber gut, mich haben Traditionals angezogen und damals auch so ein bisschen, was man damals...
Reden wir von 2000 oder so?
New Studio, 98.
Das war 98, okay.
Und da habe ich dann halt so verkopft, aber am Stil gearbeitet. Und dann war es halt so, dass das für mich nicht so hing. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, vom Gefühl her, mich ziehen Traditionals an, habe die dann halt geübt und auch lange...
Mhm.
Traditionals und auch später dann japanische Sachen gemacht.
Aber 98 so Traditionals, da habe ich mir was von CEO Jack gesehen oder so, aber so, das spielte keine große Rolle. Wo hast du die denn überhaupt gesehen?
Naja doch, also ich meine zum Beispiel, es kam dann so American Graffiti, Eric Hogan und solche Sachen.
Ne?
Dann auch so manche Leute bei Primal Urge oder Everlasting haben halt gut so halt so per New School Traditionals, das habe ich damals noch nicht gerafft, wie New School das war, ne?
Mhm.
Das war schon eher das, was mich erst angesprochen hat, und dann wurde es halt immer simpler. Aber es kam dann schon diese erste Welle davon.
Ja.
Und es wollten auch Leute immer mehr haben. Ja. Also ich habe, das war eigentlich, da ging es los schon, dass das groß wurde mit Traditionals und immer mehr Leute danach gefragt haben.
Mhm.
Aber im Laden zum Beispiel war es wirklich so, es war wie so ein Fest, wenn jemand danach gefragt hat.
Ja.
Man musste es versuchen, den Leuten so zu verkaufen.
Du hast halt ganz viele Brot-und-Butter-Tattoos gemacht,
genau.
Wo man keinen Stil entwickeln konnte.
Ich habe gelebt von Steiß-Tribals. Damit habe ich meine Miete bezahlt.
Ja, logisch. Ja.
Und die in irgendwelchen Formen. Ja.
Mhm.
Genau.
Wie würdest du Flo's Stil bezeichnen?
Gute Frage. Also ich...
Wild vor allem.
Weißt du was? Also erstmal würde ich sagen, auch so West Coast inspiriert.
Also Amerika.
Amerika, West Coast inspiriert.
Mhm,
Und ich würde ihn als dynamisch und super kraftvoll. Ja? Also ich finde, du hast halt in den letzten Jahren halt echt so Elemente verarbeitet und daraus ein eigenes Ding gemacht, was aber halt voll verwurzelt ist in bestimmten Tätowierern, die ich halt auch lange mochte. Also könnte ich jetzt auch Namen nennen, wenn du darauf Bock hast oder hier. Aber
Ja, nenn noch mal ein paar. Also mir fällt zum Beispiel, wenn ich
Flo Sachen...
Also zum Beispiel, den ganz viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Greg James hieß der.
Sunset Tattoo
in Los Angeles oder so. Kennst du den?
Mm-mm.
Das ist krass, weil das hat mich auch teilweise so Hintergründe und so an den erinnert. Der war so in den Ende der 90er, war das auf so eine große Nummer. Du kennst den, ne?
Ja.
Ja,
und den habe ich halt in der Bravo spannend, gesehen, ne? Weil sich Guns N' Roses bei Sunset Strip.
Ja, ja.
Und dann war so Greg James und wie hieß der Typ, der Sunset Strip eröffnet hat?
Ach, das weiß ich nicht. Ich dachte immer, das
wäre. Robert Benedetti, glaube ich.
Oh, der sagt mir gar
nichts. Oder Roberto Benedetti.
Okay.
Ja. Aber das ist zum Beispiel Greg James, finde ich auch. Das ist so ein vergessener Name,
ja.
Der aber diesen Stil eigentlich vor all diesen Leuten
genau.
Ziemlich geprägt hat.
Ja. Flo, wie würdest du Christophs Stil bezeichnen? Also ich glaube, für einen Außenstehenden, wenn man sich eure Sachen anguckt, ihr steht euch ja total gegenüber. Das eine ist bunt, also das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, eine Herangehensweise ist trotzdem irgendwie ähnlich. Wie würdest du Christophs Stil bezeichnen? Hast du da...
Schwierig. Also ich tue mich da, glaube ich, generell schwierig mit, das so in so eine Schublade reinzupressen. Mhm. Ne? Weil ich meine, klar, das ist ein Holzschnitt, Kupferstich, basierende Techniken,
ja,
vielleicht, aber die Motivwahl ist ja trotzdem eine ähnliche, oder, ne? Also,
ja.
Es ist einfach nur anders umgesetzt.
Ja.
Also, ich weiß ich nicht, kann ich nicht jetzt mit einem Wort einfach so
ja.
festnageln, würde ich sagen.
Wie viele deine Tätowierungen sind denn eigentlich so? Weil du hast, heute habe ich das, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Du hast auch noch ein anderes Insta-Profil, wo nicht viel passiert.
Ja.
Und da postest du traditional Sachen. Wie ist denn so die Aufteilung bei dir überhaupt?
Naja, das war halt auch wirklich aus der Sache in Berlin geboren, weil, wann, ich habe meinen Laden 2013 aufgemacht.
Ja.
Und da habe ich noch großflächige japanische Sachen auch gemacht.
Mhm.
Die auch auf dem Profil sind. Und es war wirklich dann in Berlin so ein Hype mit den schwarzen Sachen, dass ich wirklich gemerkt habe, eigentlich habe ich mich da erst so richtig wohl in dem Stil gefühlt und es war in der Zeit überhaupt nicht mehr so gefragt. Ne? Und dann kamen halt alle mit so Thomas Hooper, ja, Duncan X und sonstigen Sachen, die dann verschiedene Läden halt auch so kopiert haben, wo dann Leute so, hey, es gibt was Neues, wo ich so dachte, krass, nee, aber naja,
ja,
das gab's schon. Ne?
Und ja, deswegen habe ich gerade extra nicht Thomas Hooper zum Beispiel gesagt, weil ich finde, die Idee ist vielleicht eine ähnliche, aber das sieht ja gar nicht so aus wie die, ne? Also wie die Sachen von ihm. Und wenn man jetzt eine rein schwarze Tätowierung haben will, dann gehst du ja auch nicht mehr einfach in irgendeinen Laden, sondern du gehst ja zu dem Superspezialisten, der genau das macht, was du haben willst. Es ist ja nicht mehr so, dass die Leute dann irgendwie kommen und irgendwas haben wollen von dir, sondern die kommen ja wirklich genau für das Zeug, was du machst. Ich weiß nicht, ob so wirklich dieser Street-Shop Geschichte, das ist ja wahrscheinlich eher, also in Berlin ist das auf jeden Fall nicht mehr so. Wenn dann eher so in den Randbezirken vielleicht, aber nicht.
Würdest du sagen, du persönlich, dass du davon profitierst, dass es immer nischiger und spezieller wird, weil deine Sachen sind sehr nischig und speziell und du hast aber ganz gut zu tun, ne?
Ich habe ganz gut zu tun, ja.
Ja.
Also, ja, was heißt profitieren? Ich meine, das war eigentlich immer schon so, dass die Leute wollten, dass ich das zeichne. Und wenn ich das zeichne, da kommt da halt irgendwie was bei rum, wo ich jetzt gar nicht mal so viel Kontrolle drüber habe, weißt du?
Ja.
Also,
ist das wichtig, dass man beim Zeichnen selbst die Kontrolle auch manchmal ein bisschen, sondern das einfach macht und dann selber von sich überrascht ist?
Ein Stück weit schon, denke ich.
Und kriegt eine Zeichnung dadurch auch Power, wenn es schnell gemacht ist und so weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also ich zeichne ziemlich schnell.
Ich
zeichne mit dem Filzstift zum Beispiel super gerne.
Ja.
Und dann ist das halt so, da kannst du halt nicht rumradieren und so, ne?
Mhm.
Ja, ich glaube schon. Also was heißt davon profitiert? Ich meine, ich habe auch davon profitiert, in Streetjobs zu arbeiten, wo ich alles machen musste. Oder auch machen wollte, mir hat das auch Spaß gemacht. Also macht das immer noch Spaß. Ich mache immer noch gerne irgendwie ein Lettering oder was weiß ich.
Ja.
Macht mir Spaß.
Wo hattest du eigentlich damals im Ruhrpott angefangen? Ich weiß das gar nicht.
Ich habe Damn Deep hieß der Laden. Beim Eve habe ich gearbeitet.
Wie hieß der Laden?
Damn Deep.
Damn Deep, also verdammt tief.
Ja.
Ja. Wo war das denn?
Das war in Dortmund in der Brückstraße.
Ah, okay, also
Einkaufszone,
ne?
Ja, und dementsprechend waren auch die Kunden da, ne? So Kleinigkeiten geshoppt, sag ich mal.
Ja. War es ein ebenerdiger Shop, oder?
Nee, der war in der zweiten Etage.
Da gab es doch auch mal so einen Plattenladen.
Ja, da drüber.
Ah, was?
Ja, genau.
Hieß der nochmal? Los?
Im Brückcenter.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß.
Cheffi André, der hat auch so Traditional Tattoos, glaube ich, ne? Mit so gegelten Haaren.
Ja, genau.
Ist der Laden? Der hat auch People Like You Label gemacht.
Ja, genau.
Ah, der war das, ne?
Genau. Ja.
Ja, okay.
Aber das ist, ich glaube, das ganze Ding ist halt komplett leer. Das ist nur oben immer noch dieser Tattoo-Laden drin. Das ist ein ganz komisches Konzept, aber irgendwie funktioniert das immer noch, ne?
Wie bist du denn da gelandet?
Ich habe den irgendwo.
Von welchem Jahr reden wir? 2000?
2007, 2008.
So, da hast du erst angefangen, ja?
Ja.
Mhm.
Ich glaube, ich habe den kennengelernt über einen Ron Raida.
Ah, der in Bottrop.
Ja, beziehungsweise damals Bochum noch.
Richtig, genau. Ja.
Ron Raida. Genau, und der hat mich dann irgendwie gefragt, ob ich halt nicht da arbeiten will.
Ja.
Dann habe ich gedacht, ja, wieso nicht?
Du hattest zu Hause schon tätowiert, oder was?
Nee, ich habe vorher, ich bin immer von Dortmund nach Olpe gefahren, weil ich über eine Freundin damals, also ich habe irgendwie, ich muss ein bisschen weiter ausholen, glaube ich. Ich habe mich damals in verschiedenen Läden halt so vorgestellt mit Mappe und so, ne? Und das hat aber alles nicht hingehauen.
Auch Leuten, mit denen du heute Kontakt hast oder so, also bei so Ilja oder bei großen.
Ja, beim Ilja damals hatte gerade der Pete angefangen.
Ah, ja.
Der hatte halt keinen Platz. Ne? Und ja, weiß nicht, also so viele Läden gab es jetzt auch nicht, wo ich jetzt so speziell wirklich auf genau das halt Bock hatte. Ne?
Mhm.
Und damals hat mich eine Freundin irgendwie angerufen und meinte so, ja, hier in Olpe, dieser Laden, der sucht jemanden, der zeichnet für den. Und da hatte ich eigentlich schon wieder gedacht, ach komm, das wird nichts.
Zeichenaffe.
Ja, ja, ich bin dann immer da hingefahren und habe halt wirklich so Zeichentermine gehabt mit den Leuten.
Okay.
So, weißt du, so eine Stunde, zwei
wussten
Stunden.
Wussten die Leute denn, dass du gar nicht der Tätowierer bist?
Ja, ja, das wussten die schon. Ja, ja, ich habe die Sachen gezeichnet und der Chef hat die Sachen dann tätowiert.
Davon habe ich nur gehört. Ich hab das immer nur gehört, dass es das gab. Ich habe noch nie das verwirklicht.
Ich wusste ja auch nicht, wie es anders laufen könnte. Ne? Ich dachte, gut, das ist jetzt halt die Möglichkeit für mich.
Gut, der Chef hat das einfach behauptet. Ne? So.
Ja, machen wir. Der war auch alleine, der hat auch gepierst und der hat auch so, so Entfernungen hat er auch gemacht und immer noch ans Telefon gerannt. Also er hatte eigentlich permanent irgendwie...
Ihr habt einen tollen Weg hinter euch, ihr beide. Bei dir war keiner da. Ja. Bei dir konnte der Tätowierer nicht zeichnen.
Gut. Ja, weil, also, ja, der hatte auch einfach keine Zeit. Ne? Der war 2 Jahre ausgebucht.
Krass.
Hieß der Laden? Undercolor hieß der.
Aha. Ja. Undercolor, dann Damn Deep.
Ja, ja, und da musste ja auch alles zeichnen. Ja, das ist schon, ne? Aber ich meine, war mir ja egal, wie der Laden heißt.
Damit. Und hast du ja Kohle für gekriegt?
Ja. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Also ich habe pro Zeichnung Kohle gekriegt, glaube ich.
Ja.
Oder pro Tag, weiß ich nicht mehr genau.
Und hat er da der irgendwie Feedback gegeben und hat gesagt, so kann man da nicht tätowieren, da lernt man ja auch total viel durch, ne?
Ja, so richtig viel Feedback habe ich nicht gekriegt.
Er war froh, dass es die Zeichnung gab.
Er war froh, dass das Ding fertig war. Ne? Und ja.
Dass es losging.
Aber es war auch super strange, weil ich hatte wirklich, also wie gesagt, so Zeichentermin und die Leute haben dann neben mir gesessen, während ich gezeichnet habe. Und dann so, ja, Fantasy-Drachen. Und das hat mich irre gemacht. Ne? Also, wenn du machst einen Strich, nee, so nicht. Ne? Und dann, das kann ich halt, kann ich bis heute nicht haben. Wenn die Leute direkt
über
die Schulter gucken.
Das klingt ja Horror.
Ja, aber.
Man lernt total viel wahrscheinlich, ne?
Ja, du musst halt auch irgendwie fertig werden. Ne? Du musst halt zusehen, du hast jetzt eine Stunde Zeit für dieses Motiv und dann ist das fertig und dann wird das weggepackt und in 2 Jahren kommt der Typ dann wieder und dann kriegt er das halt.
Wahnsinn. Bist nicht mal irgendwann zu dem Typen hingegangen und hast gesagt, sag mal, machen das alle so eigentlich?
Nee, mir war schon klar, dass das eigentlich nicht die Regel ist, ne?
Ja.
Aber der aber war einfach, Fuß der hatte in der einfach. Tür?
Ja, ja.
Ja, erstmal das, genau, Fuß in der Tür, das war halt super wichtig, weil ich hatte einfach auch keine andere Option in der Zeit. Oder
du hattest auch viel Tagesfreizeit.
Auch das.
Nee, hast du irgendwas gemacht, irgendwas gejobbt und noch für Geld mehr?
Ja, ich habe so verschiedene Sachen gemacht. Ich habe aber auch parallel mal so ein bisschen studiert. Ne?
Ja, was studiert man da so?
Wenn
man
ich
so
ein bisschen Sozialwissenschaften studiert.
Ah, ja, das nützt ja auch beim Tätowieren. Ne?
Ja, war so ein bisschen, habe ich natürlich gar nichts von. Ne? Ist ein bisschen doof gelaufen, aber.
Ja, okay. Und hast du dann irgendwann gesagt, so, kann ich vielleicht auch mal tätowieren?
Das hat wirklich gedauert. Also ich durfte dann halt morgens, bevor der Laden aufgemacht hat, durfte ich dann auf meinen Punkerfreunden durfte ich dann so rumtätowieren.
Okay.
Das war aber nicht so schlimm, wenn das nichts geworden ist, weil die hatten eh meistens halt nicht so qualitativ gute Sachen.
Ja.
Und die haben sich gefreut halt. Ne? Also es war eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute noch so in der Form möglich wäre.
Klingt ja
Weil die Sachen waren halt echt scheiße. Mhm. Ne? Also, muss man einfach so sagen. Ja, ne? Ja. Ich durfte zum Beispiel, ich weiß noch, weil meine erste Tätowierung, die ich gemacht habe, war ein Schädel. Natürlich, und da durfte ich kein Schwarz nehmen, sondern nur Grau. Weil falls irgendwas ist, Und er sah natürlich von vornherein, sah da scheiße aus einfach. Ne? Aber der Typ hat den immer noch und er freut sich da auch immer noch drüber.
Aber wer hat denn gesagt, dass du da kein Schwarz nehmen
darfst? Ja, der Chef.
Der Chef, okay, darauf hat er schon geachtet.
Ja, das ist halt auch strange.
Ja, ja.
Also das ist irgendwie eine ganz unorthodoxe Art, jemanden ans Tätowieren ranzuführen. Ich weiß
vor allem nicht. So darauf hat er schon geachtet, dass du alles falsch machst.
Ja, ja, genau. Ich hätte schon zugesehen, dass du alles falsch machst. Schwarz
in der Tätowierung ist sehr schlecht.
Ja, der sollte es besser lassen. Ja, crazy. Und wann hast du dann da deinen Hut genommen, als der Ron Reider dir das anbot, bei Damn Deep dann anzufangen?
Ja, beziehungsweise der Eve. Der Ron war ja
ein... Ach, sorry.
Ja, genau. Mhm. Ja, das war so ein bisschen eine persönliche Tragödie bei meinem Chef, also der Sohn ist gestorben.
Aha.
Und da hat er den Laden zugemacht.
Okay, der kam damit.
Und er hat, der mittlerweile ist er wieder auf und so. Der hat auch, ich weiß nicht, ein Jahr oder anderthalb oder so, hat er dann nicht mehr tätowiert. Mhm. Aber er hat ihn auch gefunden und so. Das war eine ganz also schlimme Geschichte irgendwie. Und das war halt so zeitgleich, hatte der Eve mich gefragt und dann hatte ich auch nicht mehr die Möglichkeit, halt in einen anderen Laden zu fahren.
Ja.
Und da war das, ich meine, außer ich kann ja noch gar nicht tätowieren. Hm. Ja, ist egal, für Dortmund reicht's, ne? Und das war wirklich, es hat sich nie einer beschwert.
Das ist krass, ne?
Also,
Hauptsache drin und.
Ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer noch so, dass die Leute, die in diesen Laden gehen, oder in Dortmund jetzt speziell, dass es da gar nicht so sehr darum geht, dass du jetzt halt eine qualitativ super geile Tätowierung kriegst, ne? Ja.
Wann war dir denn klar, dass Tätowieren viel mehr ist als irgendein Bild auf der Haut, sondern auch künstlerischer Ausdruck und so weiter und so fort? Oder war das eh schon in dir drin, dass du das da reintragen wolltest? Wie war da so der erste Anpack für dich? Waren es dann Magazine, wo du gesagt hast, so Alter, das kann man tätowieren, das ist ja mega krass.
Ja klar, also klar, Magazine. Also ich habe, das war natürlich total weit weg. Du hast halt irgendwelche Magazine gesehen und wusstest, das kannst du gar nicht, das so, so kannst du gar nicht tätowieren. Aber ich habe halt wirklich dann mit der Lupe mir teilweise die Bilder angeguckt, und weil du, ne, hast ja, konntest ja auch nicht erkennen, was da los ist. Aber kann ich dir jetzt so, also das hat sich wahrscheinlich so parallel einfach entwickelt. Ich habe, glaube jetzt nicht, dass ich, also weiß ich jetzt zum Beispiel, oder zumindest in der Form nicht mehr, dass ich jetzt mit so einem künstlerischen Anspruch da reingegangen bin. Also mir ging es halt schon darum, ich will tätowieren, was am Ende dabei rauskommt, mal gucken. Ne? Also das hat sich einfach durchs viele Malen entwickelt.
Und die eigenen Tätowierungen, die du gesammelt hast, hast du dann quasi in den Magazinen gesehen so und dann geguckt, so wer kann denn sowas auch in Deutschland? Weil du hast, glaube ich, viel vom Ilja tätowiert und so.
Ja.
Der war ja damals schon richtig gut.
Ja, ein Freund von mir hatte irgendwie eine Tätowierung vom Ilja und dann... Das war halt was ganz anderes, als man zu der Zeit da ne, in Olpe und Umgebung kriegen konnte.
Ja.
Ich komme ja aus der Ecke auch. Und ich weiß noch, dass der halt in irgendeinem anderen Laden da mit dieser Tätowierung vom Ilja reingegangen ist. Und der Chef hat 40 Jahre damals schon tätowiert. Ne, und der hat halt trotzdem keine Fläche schwarz gekriegt. Ne, also, und dann war so, was ist das denn von Rot? Das ist doch gar nicht erlaubt. Ne, das kam das
ja,
nicht
ja, ja.
So und, nee, und dann bin ich dann irgendwann zum Ilja gegangen.
Ja. Ja, und die hatten auch sofort einen anderen Look, eine andere Power. Ich weiß, ja,
ganz
mein erstes Ilja-Tattoo gesehen und ich so, also ich war wirklich so, ich konnte das, also es war so kraftvoll, es war einfach nur ein Pin-Up auf dem Unterarm, auf dem Fred von 7-Eleven. Ich hatte damals nur das eine Ding und das hat so geknallt und also es war einfach eine ganz andere Bildsprache.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich vorher so richtige Traditionals gesehen habe.
Eben, ja, genau. In Real Life habe ich das da auch zum ersten
Mal gesehen. Oder zumindest so der nächste Step, das ist ja jetzt auch nicht mehr Sailor Jerry gewesen, ne? Das ist ja schon auch wieder woanders gewesen. Das war ja eigentlich auch schon so diese Früh-Ami-Phase.
Ja.
Und das fand ich halt, damals hat mich das sofort gecatcht irgendwie.
Wer hat denn deine erste Tätowierung überhaupt gemacht? Hast du die selber gemacht?
Nee. Keine Ahnung, wie der Typ hieß.
Du weißt es nicht mehr.
Ich weiß nicht, wie der, das war halt irgendein Tätowierer da auf dem Land, ne?
Okay. Ach, krass, Ellbogen erste Tätowierung
war das,
für...
Das war das erste.
Mhm. Ja, ist ein
Sonnen. Und heutzutage fragen mich manchmal Leute, ob das vom Detmar ist.
Es ist richtig schwarz.
Nee, es ist nicht. Ne? Es war nie schwarz. Ja. Es hat super vernarbt und so. Aber es finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also stört mich nicht. Würde ich jetzt auch nicht covern wollen oder so.
Ja.
Aber
ja.
Da ging es mir auch nicht darum, dass das jetzt irgendwie super geil wird. Ne?
Ja. Dein erstes Tattoo?
Das war eine Sonne auf dem Oberarm. Lustigerweise auch eine Sonne, nur in Farbe.
Ich weiß, glaube ich, wer die gemacht hat. Ne?
Ja, okay. Noch, ne?
Da habe ich mit Christoph im Vornherein drüber gesprochen. Und ja, erzähl doch mal, wer hat diese Sonne gemacht?
Gerne. Also ich kann auch ein bisschen die Vorgeschichte. Ich bin in Frankfurt unterwegs gewesen mit 14 auf der Suche nach einem Headshop, weil ich mir eine Bon kaufe.
Wow.
Ja, so.
Da kann nur ein gutes Tattoo bei rauskommen, das ist doch klar.
Und dann war es aber so, dass ich den Headshop nicht gefunden habe. Und in
weil
mir
du bekifft warst.
Leider nicht. Ich hätte
bekifft
an dem Tag. Aber es war so, ich habe das erste Mal einen Tätowierladen gesehen in meinem Leben.
Ja.
An dem Tag. Und das war halt Golden Sword, hieß der Laden.
Wie?
Golden Sword.
Golden Sword. Mhm.
Und das war damals Kevin Russell und Auge.
Kevin Russell von den Bösen Onkels,
genau.
Der Sänger, der damals tätowiert hat.
Genau, der hat.
Und Auge-Tattoo aus Frankfurt sagt mir definitiv
was. Genau. Und die haben zusammen diesen Laden gehabt.
Ja. Und war der in der Innenstadt von Frankfurt oder außerhalb ein bisschen? Oder?
Der war ja richtig in der Innenstadt, aber in einer abgelegenen, kleinen, ziemlich abgerockten Straße.
Ja.
In der Nähe von der Konstablerwache. Also super Innenstadt, aber trotzdem eine Straße, wo es eigentlich sonst nichts gibt und wo man eigentlich... Und da ist eine Polizeiwache auch gegenüber. Also wenn du nicht gerade verhaftet wurdest oder dir dort eine Tätowierung abholen wolltest, war man nicht in der Straße.
Ja. Und du kanntest damals die Bösen Onkels und Kevin und wusstest, wer das ist und was sie machen und so?
Ich kannte die erst seit kurzem, lustigerweise durch einen türkischen Freund. Der hat mir die Onkels gezeigt und dann habe ich so reingehört und habe ich mir gesagt, ey, ganz cool. Und er so, erst sind die Onkels. Und dann habe ich so weg, weil ich ja so in der Punker-Szene war und hab ich gedacht, was für ein Scheiß. Und der hat dann so zu mir gesagt, Alter, was ist denn mit dir los?
Mhm.
Du hast doch überhaupt keinen Plan davon. Was? Ich so, nee, ist doch voll der Fascho-Scheiß. Und er so, nö.
Der Türke war.
Der Türke war. Mhm. Und der hat halt mir sozusagen den Kopf gewaschen, hat gemeint, Alter, du bist nicht up to date.
Okay.
Und der hat mir die dann gezeigt.
Mhm.
Und es war auch relativ kurz davor. Und dann habe ich halt dann den Laden gesehen, habe dann irgendwie gerafft, okay, das ist anscheinend der Typ.
Aha.
Weil ich dachte erst kurz, es ist irgendein Tätowierladen, wo die sich tätowieren haben lassen, ne? Weil da so ein Poster hängen.
Ah, okay.
Im Vorraum.
Ah.
Und genau, und dann bin ich irgendwann in den Laden mit 14 und der Typ saß auch alleine gerade drin, hat da gezeichnet. Mhm.
Also Kevin.
Genau.
Mhm.
Genau. Und dann.
Aber er hat doch gesehen, dass du noch nicht volljährig bist. Genau,
deswegen, ich habe gefragt, würdest du mich tätowieren? Und der so, du siehst aber ganz schön jung aus. Mhm. Dann habe ich gemeint, so, ja, ich bin 14. Der so, nee. Und er hat gemeint, außer du bringst mir eine Einwilligungserklärung von den Eltern.
Okay.
Die man natürlich, was ich erstaunlich nicht verantwortungsbewusst fand. Ja. Nee, wo ich so dachte, ich kann das bei dem Typ nicht fälschen.
Okay, du traust dich das nicht bei dem.
Nö, weil ich ja sagte, guck mal, ich habe dann noch geguckt, was es sonst noch für Tätowierläden gibt. Ne? Dann war ich bei Sammy Streckenbach,
aha,
also Horst Streckenbach.
Aha.
Und da habe ich aber auch mit 14 schon gerafft, ey, das ist nicht, was ich will. Der Typ ist nicht mehr in der Zeit.
Okay.
Und ich wusste schon aus Magazinen, wie Tätowierungen in der Zeit aussehen konnten, wenn sie gut waren. Und da habe ich so richtig gemerkt.
In welchem Jahr sind wir nochmal?
92.
Ei, ei, ei.
Also 91 war das, als ich es entdeckt habe. Und genau, 91 jetzt erstmal.
Warum wolltest du denn überhaupt ein Tattoo haben? Wo hattest du denn mal Tattoos gesehen?
Ey, ich habe mit 11, es ist so eingebrannt. Ich war mit einem Freund und seinen Eltern im Urlaub und habe in Ungarn auf dem Flohmarkt mir ein Tape von Guns N' Roses gekauft.
Ah.
Appetite for Destruction.
Ja, geil.
Und habe in dem kleinen Raubkopie-Tape, in dem Booklet, Tätowierungen gesehen und war dann hooked. In dem Ding, und hab so, das war meine Referenz lange Zeit.
Wow, ja.
Und bin dann zurückgekommen mit 11 und hab meiner Mutter gesagt, ich will eine Tätowierung. Und die haben so,
das ist sehr früh, ja.
Und deswegen war aber gefühlt, habe ich schon richtig lange gewartet, ne?
Also schon 3 Jahre, weil
genau, ich habe dann, beim Skateboardfahren habe ich mal einen Typ gesehen, der hatte eine Screaming Hand tätowiert. Das war das erste Mal, dass ich live eine Tätowierung gesehen habe beim jungen Mann.
Also Santa Cruz
Screaming
Hand.
Santa Cruz Screaming Hand. Und den konnte ich aber nicht fragen. Der ist dann geskatet, war dann weg. Ich konnte nicht fragen, wo er die her hatte.
Ja.
Und genau, dann kam halt diese Nummer, den Laden entdeckt. Und seitdem ich halt den Laden entdeckt hatte von Kevin, war so klar, ey, jetzt, es muss passieren.
Wie hieß der Laden nochmal?
Golden Sword.
Ach, sorry, ja.
Golden Sword. Und dann, genau, bin ich noch zu Alf Diamond.
Dem Tattoo-Europameister.
Dem Europameister.
Und
Alf Diamond war sofort.
Noch ganz viele Pokale im Laden, ne? Weil er war ja Europameister.
Die Pokale erinnere ich nicht, aber dass das gleich draußen alles dran stand, auch so Ladies Welcome.
Oh, das ist aber nett von ihm, ja.
Und es stand auch am Schaufenster, Damen, die über Nacht bleiben, bis die Farbe getrocknet ist, bekommen Rabatt.
Nein!
Es stand am Schaufenster.
Junge, Alter.
Und wow. Ich muss auch sagen, eine Freundin von mir hat mit 16 da eine Tätowierung bekommen und wurde komplett hardcore belästigt. Und hat sich, und die hat aber so das so mit Humor genommen. Ich hab gemeint so, ja, okay, das ging gar nicht. Der Typ hat mich hardcore belästigt, sexuell.
Wow.
Und sie hat gemeint, na, ich habe halt keine Einwilligungserklärung gekriegt, ich wollte die Tätowierung, das war es mir wert, fuck it, da gehe ich nie wieder hin.
Krass.
So war das, ne? Mhm. Aber halt, genau, und dann war halt das schon, wusste Alf Diamond, dann bin ich dahin.
Dann nicht.
Aber was Typ, war, also
ich war da.
14 hast du die gekriegt?
Mit 15 dann.
Mit 15
dann. Das ich war dann bei, das meine ich nur, Sammy, habe ich gemerkt, okay, der Typ ist irgendwie alt und
will ich
nicht. Alf Diamond hat mich auch komplett schlecht und misanthropenmäßig behandelt. Der Typ hat echt hardcore einen an der Vibe. Der hat mich auch sofort beschimpft und so. Beschimpft und beleidigt. Weißt du, ich habe gefragt, weil der ja diese einseitige Anzeige hatte, Tätowierausbildung.
Ja.
Und sofort, der ist sofort ausgerastet. Und er hat gemeint, so, du wirst nie eine Tätowierer werden. Ich bin eine gute Menschenkenner. Das weiß ich. Und er so, falls doch, schicke ich dir meine Jungs vorbei, dann wirst du nie wieder froh. Weil, weißt du, so war der halt drauf.
In was war der denn Europameister eigentlich? Europameister im Menschenhass.
Im Hass.
Also ja, wirklich
im Hardcore-Hass. Und dann war so klar.
Champion of Hate, Alter.
In der Zeit.
Wow.
Dann war so klar, okay. Und zum Beispiel Kevin Russell war erstmal so, der hat einfach gezeichnet und hat mir einfach eine normale Antwort gegeben. Da habe ich gedacht, okay. Und die Tätowierungen waren echt gut für die Zeit.
Also der Sänger von Onkelz war noch der normalste von allen. Sehr gut.
Der normalste ehemals Gewalttäter, Heroinabhängige, der sich durchs Heroin sehr entspannt hatte.
Ja, ja, so einer war das, genau.
Und dann habe ich halt meine Mutter halt hardcore terrorisiert.
Ich will zum Kevin.
Ich will eine Tätowierung und ich brauche die Unterschrift.
Ja.
Nee, weil mir klar war, okay, wenn ich da rausfliege, war es das. Ich wollte dahin.
Genau.
Und dann hat sie halt gesagt, ey, mit 18. Ich habe sie so krass, ich habe jeden Tag, ich will das.
Mhm.
Ich brauche das, ich will das, ich will die fucking Unterschrift. Ja? Und sie hat wirklich dann vor meinem Geburtstag, sie hat dann aufgegeben, jemand, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich schreibe dir das jetzt.
Da warst du dann 16, oder?
Nee, das war eine Woche vor meinem 15. Geburtstag.
Ach so, 14 noch. Hm.
Und dann hat sie halt mir das geschrieben und hat eigentlich auch einen krassen Deal. Hat gemeint, ey, ich schreibe dir das unter 2 Bedingungen. Hm. dein Vater erfährt davon nichts. Du musst die Tätowierung vor ihm verstecken. Mhm. Was ich auch total crazy finde. Dann, ich will nie was hören von ich bereue das und sonst irgendwas. Mhm. Und dann hat sie mir das geschrieben. Und dann bin ich mit dem Zettel dahin. Und der so, da war wahrscheinlich schon auf Heroin oder was. Und dann so, ja, whatever, den hebe ich mal auf.
Okay, krass.
Und es war aber auch ein geiler Moment, weil ich so dachte,
hätte ja theoretisch noch bei deiner Mutter anrufen können und fragen, ob das oder so.
Genau.
Aber Kevin hatte andere.
Nee, hat dann so, hat in eine Tupperdose, ich weiß noch, so den Zettel in so eine Tupperdose, geil, wo wahrscheinlich Griffe oder irgendwas auch drin waren.
Wow.
Und was aber auch geil war, ich ja auch so dachte, mit 15, erstmal, ich war Punk, aber es mit Nietenjacke gegen Nazis auf näher, Dead Kennedys Zeug drauf und so und Iro. Mhm. Und hatte schon so ein bisschen wegen diesem Rumors, dachte ich, ey, wer weiß, ob ich da vielleicht nicht doch rausfliege. Mhm. Das war aber einfach schon komplett anders. Dann waren halt schon so ältere Biker, die vor dem Laden gewartet haben. Öffnungszeiten ab 15.30 Uhr. Um 16 Uhr hat der verstrahlte Russell dann den Rollladen hochgemacht.
Frühschicht
16 Uhr. Um 16 Uhr, finde ich so geil. So oben ohne, so irgendein Typ, der gleich rennen wollte, wurde nochmal so rausgeworfen.
Wow.
Und dann halt so ein paar Biker, die so, ah, ich will das und das. Und dann dachte ich halt so, wahrscheinlich kommt jetzt, ey, du Kind, hau ab. Mhm. Wir sind so Typen, die haben schon Tätowierungen oder was. Mhm. Und dann war halt ein Typ, der was wollte und der so auf Englisch und dann der so, no, it doesn't fit, I don't do it. Mhm. Und da habe ich schon so gedacht, was ist denn das für ein komischer Beruf, wo du einfach so dir auswählst, I don't do this.
Mega
und
geil.
Und der Typ so, ja, aber ich will, weißt du, auf Englisch, der so, no, I told you, I don't do it, just leave. Mhm. Und dann so, and you? Und ich so, hat er aus dem Treasure-Magazin Jason Jesse rausgerissen.
Ah, den Skater.
Und der hatte halt eine Sonne, die mir nicht genauso gefallen hat, aber die ich irgendwie cool fand, auf dem Oberarm in Vollfarbe. Mhm. Und dann habe ich halt gemeint, ey, sowas Ähnliches. Und er so, ey, mach ich, komm in einer Stunde wieder. Und ich so, ey, das habe ich schon so.
Auf dem Oberarm die Sonne, ja?
Genau.
Ist sie noch da?
Die ist da.
Okay. Das war bei mir genauso. Irgendein Skater aus irgendeinem Magazin, Mini-Foto, hier sowas. Ja,
das war für mich die Referenz, weil da hatte ich auch noch nie ein Tätowiermagazin gesehen. Mhm. Und dann war halt wirklich eine Stunde später war dann der Termin und es war auch echt okay. Also erstmal, die Tätowierung ist gut, die ist immer noch gut.
Ja, lass mir gleich mal zeigen.
Unbedingt.
Ja.
Und es war auch da wirklich, ich hatte wirklich ernsthaft einen guten Tag erwischt.
Ja.
Weil die waren irgendwie halbwegs witzig drauf, halt auch ernst, dann kam noch irgendein Typ rein, dem so 5 kleine Jägermeisterflaschen aus der Lederjacke gefallen sind und der wirklich, auch wie im Comic, der so angeschrien wurde, so, Alter, ich hab dir schon gesagt, es läuft hier nicht, was... Und dann so mit dem Arschtritt wie in so einem Comic aus dem Laden rausgeflogen ist. Und wo ich auch so dachte, so okay, es scheint einfach so tun, als wäre es normal. Mhm. Und genau, aber dann die Tätowierung bekommen und ansonsten okay behandelt worden, es war okay.
Ja, ja.
Dann bin ich 3 Wochen später, ein Freund von mir wollte dann auch eine Tätowierung und da war der Herr nicht so gut drauf. Der hatte auch was rausgerissen. Ich glaube, Flea von den Chili Peppers, der so ein keltisches Ding hat.
Ja.
Das ihm gezeigt, ne, so, was für ein Scheiß, das ist gar keine richtige Tätowierung, was für ein Dreck, hab ich keinen Bock drauf, hau ab.
Oh,
weißt du, und der Typ so, du Alter, hast doch gesagt, es war okay. Nett. Und dann hab ich gemeint, es war okay.
Ja.
Mein Tag war okay. Und das war's. Und dann wollte ich die zweite Tätowierung, bin ich nochmal hin, die Scheibe war eingeschlagen und der Laden war leer.
Wow.
Und dann hab ich so gemerkt,
okay,
irgendwas war da los. Ja. Und das war dann, habe ich später gehört, so, dass Heroin-Dealer, die gerne ihr Geld gehabt hätten, mal da aufgeräumt haben. Ja.
Wow. Die haben dann alles rausgeklaut, weil die Kohle von dem wollten.
Genau, und ihm auch, glaube ich, das Gesicht zerschnitten und so. Also richtig harten Scheiß. Und dann war aber so, ja, ich will eine neue tätowieren, was mache ich jetzt? Und dann war so...
Ja, den Auge gab es ja auch noch, ne?
Genau, und dann war ich, der Auge hat im Sandweg jetzt seinen eigenen Laden. Und dann war halt, bin ich halt dahin. Hm. Einmal. Und da habe ich mich aber, das muss ich wirklich sagen, Golden Sword war durch Zufall eine gute Erfahrung, wahrscheinlich durch Zufall, aber Auge... Habe ich so gemerkt, da habe ich mich nicht, da war irgendwie ein Umfeld, wo ich so richtig gemerkt habe, da habe ich keinen Bock drauf.
Okay.
Aber ist ja auch nicht so, dass ich es so benennen kann.
Ja, ja.
Aber so einfach so, ich würde mal sagen, so das Gefühl, gefährliche Menschen einfach. Fällt mir, dass man so merkt.
Stay away. Irgendwas ist in der Luft so, ja.
Und ist auch, der hat auch nicht Tätowierungen gemacht, die ich so geil fand.
Okay. Ja.
Der Russell hatte wirklich Tätowierungen damals gemacht, die wirklich geil waren für die Zeit.
Hast du auch mal mehr Arbeiten von ihm gesehen, die er gemacht hat, auf anderen Leuten?
Ich habe immer mal wieder, als ich bei Slim in Friedberg tätowiert habe, kam ab und zu mal jemand, der was von ihm hatte.
Mhm.
Und auch noch mal ganz spät in Berlin eine Frau, die was hatte. Unterschiedliche Qualität.
Es ist eigentlich spannend, also was viele auch nicht wissen, dass zum Beispiel der Patrick Ort heißt, der ist der Manager von den Toten Hosen, der hat auch beide Unterarme von Kevin tätowiert. Ne? Das ist ein alter Frankfurter Jung halt auch. Ne? Und also das wissen auch viele nicht. Ne? Also, das ist auch eine spannende Geschichte. So.
Aber ich finde ja auch das Spannende, guck mal, jetzt denkt man ja, je nachdem, was man für ein Bild von den Leuten hat, was das für jemand ist. Aber guck mal, jetzt so in Frankfurt war es ja wirklich, der war für die Zeit der Neue, der halbwegs okay war. In dieser Zeit. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja das Harte. Gegen so einen Alf Diamond oder sonstige Leute. Ja.
Flo, hattest du schon mal die Erfahrung, dass du dich irgendwo tätowieren wolltest und dich irgendwie nicht wohlgefühlt hast oder wo die Chemie mit dem Tätowierer komisch war und du gesagt hast, so, wie geht man damit um? Geht man dann raus und sagt so, besser nicht? Oder?
Also ich war halt auch 14, als ich das erste Mal in so einen Laden reingelatscht bin und da war, ja, ich meine, war halt, glaube ich, so, hier war, was da ausliegt, das gibt's und das war es halt. Ne? Mhm.
Und dann das war aber, die Sonne da
auch. Nee, da, okay. das soweit war es dann
noch nicht. Ach ja, stimmt. Ja,
und dann hab ich mir sowas Ähnliches ausgesucht und dann haben die aber relativ schnell gemerkt, dass ich halt minderjährig bin und haben mich halt weggeschickt. Mhm. Waren halt auch super unfreundlich zu allen Kunden. Der Laden war rappelvoll, aber ne.
Ja, wenn du der Einzige bist,
ja, im Umkreis genau, oder so. Ne? Genau. Und dann bin ich irgendwie durch einen Freund bei so einem Typen gelandet, der so zu Hause tätowiert hat.
Aha.
Und da war ich dann 15 irgendwann und der hat mich dann bei sich zu Hause auf der Couch tätowiert.
Ja.
Und ist aber auch dann irgendwann ins Gefängnis musste der dann irgendwann.
Weil
der
mal kurz.
Ja, weil der hat halt einige Minderjährige tätowiert und das irgendwie
raus. Ach so, deswegen tätowieren ins Knast gegangen.
Ja, ja. Gegangen. Der hatte bei sich an der Scheibe, so an der Wohnzimmerscheibe, hat er so Tattoo stehen gehabt.
Wow. Erst Parterre oder was?
Ja, ja.
Ja, wow. Oh. Ja.
Hm. Hab ich ihm die Couch voll geblutet. Wann ist mega krass geblutet, so, ne? Ellbogen. Ich meine, ist ja eh so eine, ne, blutet mehr als jetzt andere Stellen, aber das war, der hatte auch gesagt, so, ja, die Nadel ist schon ein bisschen älter, hat er schon öfter auch genommen. Boah. Ja, ich hatte ja keine Ahnung, ich dachte, das war so, der hat da einen Steri geschmissen und ich dachte, das läuft halt so, ne, und es wurde insgesamt, glaube ich, dreimal irgendwie versucht zu reparieren. Alter. Weil das halt einfach komplett alles rausgefallen ist und, ne, ganz, aber ja. Ich fand es trotzdem cool, ich war froh, dass ich das hatte dann.
Was war denn das für ein Dude? So, wie alt war der? Hat der da irgendwie ein, also kam der, war der Punker? War der Rocker? Nee,
das war einfach so ein Typ, keine Ahnung. So,
wie alt ungefähr?
Weiß nicht, vielleicht 35 oder so.
Ach so, okay, also jetzt auch nicht deine, also jetzt auch nicht
Kumpel. Nee, also ich bin halt einfach über einen Freund, der sich da hat tätowieren lassen, bin ich da gelandet, weil es hat, mich wollte ja keiner tätowieren in dem Alter und ich hatte natürlich keinen Zettel da von meinen Eltern oder so, ne?
Mhm. Ja. Ja. Und heutzutage, also es gibt ja auch, ich hatte das auch schon mal, dass ich einen Tätowierer auf Instagram super fand und dann kam ich dahin, hab mich von dem tätowieren lassen und irgendwie war das die ganze Zeit doof.
Ja, passiert.
Ja, ist dir auch passiert? Ist ja kein Namen nennen.
Ist mir auch schon passiert.
Ja.
Also mittlerweile, ich lasse mich eh meistens, also ja, wobei stimmt auch nicht ganz, aber ich lasse mich schon lieber von Leuten tätowieren, die ich kenne oder Freunde oder so. Mhm.
Da weißt du auch, dass es menschlich passt, so, ne?
Ja, das ist mir wichtiger auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich bin jetzt nicht so ein harter Sammler, der jetzt von allen möglichen Stars irgendwelche Tätowierungen braucht.
Ja. Was war so dein schönstes Tattoo-Erlebnis, würde ich mal sagen? Oder eins, an das du dich immer erinnerst? Was besonders war?
Das
erste, ne? Von Kevin.
Also das ist auf jeden Fall das Besondere. Wirklich, weil gerade halt auch wegen diesen 15, was guck mal, dass die ganzen Sachen nicht eingetreten sind. Da ich so dachte, ey, vielleicht fliege ich raus, weil ich ein Punk bin.
Ja,
war nicht mehr, war einfach vorbei. Ja. Das ist schon irgendwie die besonderste Sache. Es gibt aber einige, für mich ist auch
eine magische. Hast du denn von Streckenbach dann nochmal was?
Ja, ey, ich habe von Streckenbach, bevor ich nach Berlin gezogen bin, hatte der schon seinen Laden verloren. Und da war ich, glaube, weil der rückwirkend seine Künstleranerkennung vom Finanzamt aberkannt bekommen hat und die wollten 10 Jahre rückwirkend steuern und damit war er fertig.
Boah.
Da weiß auch der Kors natürlich oder der Heiko sehr viel drüber.
Manfred Kors
und Heiko. Ja, Manfred Kors und Heiko von TNT.
Also kurz zur Einordnung, Sammy Streckenbach, legendärer Tätowierer, der auch tolle Sachen gemacht hat, der schon lange, der war auch viel in Amerika, in den 70ern schon, glaube ich, ne?
Ja. Obwohl, tolle Sachen sind so mittel, also der hat, würde ich jetzt mal sagen, qualitativ nie so super Tätowierungen gemacht, meiner Meinung nach. Und auch später halt sehr fragwürdige Tätowierungen, die letzten 10 Jahre.
Ja.
Weil das, glaube ich, einfach nicht mehr so konnte.
Ja, aber er ist ja schon ein Thema und ein Name, auf den man sich beruft oder den man erwähnt, der auf jeden Fall seinen Mark hinterlassen hat.
Er hatte auch in der Zeit Sachen gemacht. Guck mal, der hatte Kontakte auch zu diesen, glaube ich, Jim Ward, die Gauntlet gegründet haben, so legendäre
Piercer. Piercing in England, glaube ich, ne?
Ich glaube, das war auch San Francisco.
Ah, okay, ja.
Und dann hat er darüber halt auch USA-Kontakte gehabt, hat auch Piercing-Sachen gemacht, hat auch eine Convention in Frankfurt veranstaltet. Mhm. Ich glaube, in der Straßenbahn. Irgend sowas richtig Absurdes. Ja, also, ich glaube, der hat mal in der Straßen oder mit
wackelt ja nicht.
Nee, so mit einer Straßenbahn oder nee, so die Party war vielleicht in der Straßenbahn, ich weiß nicht.
Oder Deutschen Bahn machen, die fährt ja eh nicht.
Nee, genau, die steht da aber. Oh Gott. Er hat halt viel gemacht. Also ich glaube, der hat halt einfach so, der war einfach ein Bindeglied in der Zeit, was.
Eher so ein geiler Netzwerker und so als Künstler oder so.
Oder ja auch, wie gesagt, Maschinen gebaut mit dem Manfred Kors, ne, die es auch nicht gab in der Form. Ne? Und jetzt habe ich ja.
Von dem hast du dich dann doch noch tätowieren lassen?
Das war genau. Ich habe, weil ich, das war der allererste Laden, wo ich jemals drin war. Und ich fand den Typ halt irgendwie, das war so richtig, der Laden sah auch aus, der war 40, 50 Jahre nicht verändert.
Wow.
Und es war sofort mit 15, also wie so eine Zeitreise. Weißt du, so, man musste auch klingeln. Mhm. Und dann so, wenn der Bock hatte, hat er aufgemacht. Und es war so richtig wie so eine Zeitmaschine. Ne? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, ich fand den Typ irgendwie cool. Und der hat mich auch, genau, der hat mich weggeschickt. Ich wollte von dem Schädel tätowiert haben und da hat er gemeint, den mache ich Ihnen nicht. Mhm. Das ist mir zu negativ.
Ihnen?
Ja, Ihnen. Ich war so 15, so Ihnen.
Ja.
Den mache ich Ihnen nicht.
Wow.
Und er so, gehen Sie zu dem Herrn darüber über die Brücke. Damit hat der Alf Diamond gemeint, der macht Ihnen den sofort. So, gehen Sie.
Aber nett ist der auch nicht.
Ey, hat
bleiben Sie bloß
nicht über Nacht. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, der Typ war irgendwie cool. Ne? Also das fand ich auch so geil. Das ist so, diese Ethik fand ich.
Krass.
Also, das ist einfach so, ob es der war oder der Russell.
So.
Einfach so, nö, ich, es geht nicht. Das war für mich so eine ganz frühe Message: so, es geht nicht in erster Linie um Geld.
Mhm.
Den mache ich Ihnen nicht. Das Ding passt nicht, mache ich nicht.
Mhm.
So, krass.
Aber er hat auch nicht die angeboten, irgendwie das neu zu zeichnen oder so, sondern einfach so
nur. Nö, der hat mir dann Vorlagen gezeigt und es waren halt so richtig, was ich damals, ich weiß nicht, so Kopien von Kopien vielleicht von Bert Grimm oder anderen Sachen.
Ja.
Und ich so dachte, ah, nee.
Die hast du damals noch nicht verstanden.
Habe ich gar nicht
verstanden. Ja, ja.
Und dann war es aber so, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich gedacht, ey, ich will unbedingt noch von dem eine Tätowierung. Habe meine Sachen selber gepackt, paar Maschinen und Sachen.
Im Jahr?
99.
99 war das. Hm.
Und dann habe ich bei ihm geklingelt, weil ich wusste, da haben Leute gesagt, ey, der wohnt über dem Laden. Über seinem ehemaligen Laden. Habe ich geklingelt und dann hat er, also der hat so das Ergold. So. Wie so eine preußische Militärstimme. Und dann hat er halt aufgemacht. Und der war da schon recht dement.
Ah, krass.
Und hat dann aber natürlich, ich war mal bei dir im Laden, der hat mich dann reingelassen, einfach so in seine Wohnung.
Mhm.
Und da habe ich mit ihm gequatscht und habe dann gemeint, ey, ich hätte gerne eine Tätowierung von dir. Und so, wissen Sie, wenn man einmal aus dem Geschäft draußen ist, dann ist man draußen. Weißt du, so, und nicht so. Und dann habe ich gemeint, ey, ich ziehe nach Berlin, ich hätte super
gerne tätowiert.
Und ich habe ihn dann wirklich überredet. Ne? Und der hat dann in seinem Wohnzimmer mit meinen Sachen, genau, der wollte dann, ich habe die Spulenmaschinen hingelegt und dann so, diese Brummer mag ich nicht. Diese Brummer mag ich nicht. Und hat dann in so einer Schublade gewühlt und die Kors-Maschinen, wo noch eine Nadel drin war, aus einer Schublade.
Aha.
Und das war dann schon so, ich bin so, kannst du mich trotzdem mit meinen? So, warum?
Aha.
Der hätte mich jetzt damit, mit der Nadel, die da seit 20 Jahren. Und dann habe ich ihn echt irgendwie dazu, er hat mich dann mit meinen Maschinen tätowiert. Das ist auch hier, ne, so ein Kleeblatt. Mhm. Vor allem mit dem Datum 27.01.99, das kann man natürlich nicht erkennen,
weil ich weiß, zusammengelaufen ist. Ja.
Und der hat mich dann da tätowiert und der war aber halt echt schon so dement, dass der hat vergessen beim Tätowieren die Nadel in die Farbe zu tauchen. Der hat dann einfach so, oder hat auch so Wasser geholt, einen Wasserbecher.
Wow.
Und hat das Wasser nicht ausgemacht. Und dann irgendwann so, was rauscht denn da? Der Wasserhahn läuft. Oder ich so, Alter. Ich wollte dem auch nicht zu nahe treten. Ich hab dann irgendwann so, Sammy, du, kannst du noch mal Farbe holen? Und der so, ah ja, richtig. Aber auch zum Beispiel, es ist auch zum Beispiel eine Tätowierung, die ich echt, eine der... Das
ist sehr erinnerungswürdig, von, ja.
Eine der großen Erfahrungen, also die Sammy-Tätowierung, die Russell-Tätowierung und halt auch von Alex Binney, dann bin ich nach London geflogen zur Interview.
Mhm.
Der hat mir ein Chesspiece gemacht und das war zum Beispiel auch das
war. So eine Maske oder was hast du?
Ein Adler mit so einem Herz, traditional
Chesspiece, ein Adler mit so einem Herz gesehen. Und so einem
Schlüssel, kann gut sein.
Ja, ja.
Und das war auch, es war einfach damals für mich so voll.
Hatte ich tatsächlich, als ich meine Brust gekriegt habe, hatte ich auch über Alex Binney nachgedacht, weil das war so 2008. Und da war der schon vielen gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Und ich dachte so, die Sachen sind doch so geil, die der macht, ne? Da war der schon so ein bisschen aus dem Fokus
raus. Genau, und da war nämlich so, ich war das erste Mal 96 bei Interview, einfach mal so drin, es war so.
Ja, vor allem, da rannten die ja schon mit den tätowierten Gesichtern da rum und so, ne? Der Settler Head und
genau.
Curly und Tass.
Tess war da noch nicht. Aber zu der Zeit, als ich mich da tätowieren habe lassen, 2-3 Jahre später kam Tess dann dazu. Ja. Genau, und das war dann halt so, und die waren halt auch immer im Laden, haben nur
Dinge
haben im Laden erlebt.
Ja, ja.
Es waren auch so, genau, und das war halt, das hat mich mega inspiriert, Interview, ja.
Und die waren ja die Ersten, die in Europa, also ich glaube, selbst in Amerika hat ja keiner Blackwork auf so einem Level gemacht wie die. Ja. Ne? Die ja dann auf einmal die alten Tribal-Referenzen rausgezogen haben und das einfach durchgezogen. Ne?
Und
die haben ja auch Prodigy alle tätowiert und genau. So, die rennen ja auch alle mit den Dingern rum. Ne?
Genau, und beim Reisen, ich war mal 99 in Australien auch und dann war Lucky Diamond Rich, sagt ja. Mir das was?
Ja, ja.
Der war Straßenkünstler und hatte die Hälfte vom Gesicht von Curly tätowiert. Und der hat mich angelabert in Melbourne und hat gemeint, you are a tattooer, I know this. Da hab ich gemeint, ja. And you have been at Interview. Und so haben wir halt gequatscht. Uh-huh. Und genau, und da war dann in Australien, in Läden, wo ich hinkam, haben sich alle Tätowierer aufgeregt, was die machen, Alex und Curly bei Interviews, geht gar nicht. Die bringen Tätowieren in Verruf. Die tätowieren Typen einfach die Hände, die Finger, das Gesicht.
Okay.
It puts a bad reputation on tattooing.
Das und haben australische Tätowierer gesagt.
Ja, und das habe ich aber auch in Europa gehört. Da haben sich Leute, es war Leuten zu krass. Gerade so Linien im Gesicht und so, war Leuten zu krass in der Tätowierwelt.
Wow. Und
deswegen hatten die auch so einen Impact, weil sie es wussten.
Die waren einfach damals die jungen Wilden.
Es waren
aber die richtig Wilden.
Die richtig Wilden, die einfach gesagt haben.
Fuck off.
Genau.
Ja,
genau. Ach, fuck off. Ich freue mich genau darüber. Je mehr ihr euch aufregt, umso besser. Mhm. Ne? Und ja, die haben es ja auch echt sehr weit getrieben. Jetzt ja gerade auch diese Lucky-Tätowierung, ne, wo
selbst. Der hat ja zwei Schichten.
Genau.
Der war ja ganz schwarz, das Gesicht komplett schwarz und dann hat er sich doch weiße Linien überall drauf machen lassen.
Genau. Ne? Und er hatte, bevor das Gesicht schwarz war, so komische Balken.
Richtig.
Das sah richtig crazy aus.
Ah, ja.
Dann das Schwarz. Und bevor sie das Schwarz gemacht haben, ich weiß aber nicht, ob das ein Rumor ist, hat jemand erzählt, dass ein Anruf bei Interview kam von irgendeinem renommierten Tätowierstudio und die gesagt haben, if you tattoo every inch of someone's body, this person will die. Deswegen wäre so die japanischen Tätowierungen vorne offen und an den Achseln.
Ah.
Und dann hat während dem Telefonat
schlechtes selbst, Karma, wenn du komplett voll bist, ja?
Nee, so als könnte dann die Haut nicht mehr atmen oder die Lymphdrüsen.
Ach so, so richtig medizinischer
Grund. So wurde es gemeint.
Wow, okay.
Und dann hat halt Zed zu Lucky sofort, hey Lucky, someone is here and says you will probably die. Are you ready to die for this? Und er so, yeah, fuck yeah, I'm ready to die for this project. Weißt du so, und das war halt
einfach. Wow.
Interview-Vibe,
oh,
ja.
Oh, wild.
Ja.
Sehr wild. Flo, was war so für dich mal eine Tätowierung, die dich extrem beeinflusst hat, wo du standest, so, also im Sinne von, die einfach so geknallt hat, dass du gesagt hast, so, wow. Oder auch im Gegenteil, dass es vielleicht Tätowierungen gibt, wo du sagst, so, nee, die hätte diese Person mal besser sein gelassen.
Ich will, dass es schief geht, fällt mir das
mal ein. Ja. Ein Bekannter von mir ist Tourfahrer,
ne? Ja.
Also Ami Hardcore Bands, so
ja, ja.
Front, Madball, solche Sachen.
Viel unterwegs, ja.
Und also zum Thema, das hättest du mal besser und das machen wir besser nicht.
Ja.
So. Ne? Mhm. Und er kam halt zu mir und meinte, er würde halt, hätte gerne Fuck off auf die Stirn. Ich meine so,
Schritt.
Und ich meine so, ja, ich weiß nicht, ey, du bist halt irgendwie Fahrer vom Beruf. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist.
Ja, ja, auch ja, du dann, musst Leuten mal ins Gesicht gucken.
Ja? Ja, doch, komm, bitte. Und er hatte wirklich mehrmals, war er da und wollte. Und ich habe immer gesagt so, nee, überleg dir das nochmal. Und dann meinte er, ja, okay, dann nehme ich Hundeporträt. Und dann habe ich ein Hundeporträt gemacht, aber auf die Brust dann, nicht ins Gesicht.
Ah.
Und das, ja.
Okay. Ne?
Aber was meinst du mit, was mich, also jetzt...
Vielleicht
eigene
auch
Erfahrungen,
ja.
Ne, oder?
Ja, vielleicht ja auch positiv, dass du gesehen hast, vielleicht, also wo es mir halt so ging, tatsächlich ist der Klassiker in diesem Podcast, aber als ich das erste Mal Live-Sachen von Mick gesehen habe, da hat es was mit mir gemacht. Das war die Rippe von Jeff Zuck auf einer Hamburg-Convention und da war auch waren ruckzuck die Tattoo-Maschinen um uns rum still und alle haben nur noch darüber geguckt. Andreas, der René Mannig aus 12 Metern, ne? Also die haben echt tätowiert und auf einmal, als hätten sie es geahnt, auf einmal so, also, ey, da ist was, ne? Gaspar, dir auch ja, in so einem Moment?
Also, das war für mich auf jeden Fall auch eine der coolsten Tattoo-Erfahrungen eigentlich, beim Mick zu sein, ne? In einem Haus und von ihm tätowiert zu werden.
Wann hast du denn überhaupt von ihm zum ersten Mal gehört? Weil
also schon
bis relativ, vor ein paar Jahren war da sehr viel Funkstille, ne?
Ja, das schon, aber das war ja trotzdem immer schon irgendwie immer ein präsenter Name.
Ja.
Aber du hast natürlich auch nicht so viel gesehen.
Aber also von Tätowierern dann eher, ne? Von Kunden ja eher nicht so.
Ja, schon eher, genau. Aber ich meine, es gab immer mal hier und da so kleine Bildchen in irgendwelchen Magazinen oder so, aber jetzt nicht, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich mal so richtig, also nicht so eine große Bandbreite an Arbeiten gesehen hätte.
Eben, ne? Ja.
Aber dann da bei ihm zu Hause zu sein, das war halt richtig, richtig cool, ne? Irgendwie 2 Tage mit Marcel war ich auch da.
Mit Marcel Christensen.
Genau.
Ja.
Und das war, also das habe ich in der Form auch vorher nicht erlebt. Ne? Das ist ja natürlich auch nochmal was anderes als jetzt ein Laden, also so ein Street-Shop, weil er bei sich zu Hause auch tätowiert. So ein, die, also eine Etage ist quasi das Studio.
Er hat so richtig idyllisch so ein Holzhaus in Schweizer Bergen.
Ja, so ähnlich, genau.
Ja.
Genau. Und ja, ich meine, der ist die ganze Zeit halt irgendwie über Musik und Bücher und Filme gequatscht und so. Und er hat halt zu allen Sachen irgendwelche Bildbände und das war halt super cool.
Hast du von ihm auch so, also hast du dem auch konkrete Fragen gestellt beim Tätowieren oder konnte der dir Tipps oder irgendwo du, oder wo du es abgucken konntest oder war es eher so inhaltlich so schön, weil ihr zusammen so gematcht habt und gleich einen Musikgeschmack habt und so weiter und so fort, war das dann einfach so ein Genießen und Dasein oder dass du auch gesagt hast, so ey, wenn ich schon mal da bin, dann will ich auf jeden Fall wissen, was der für Tricks drauf hat und so.
Ja, der hat mir schon auch irgendwie, also ich konnte mir alles angucken, was da irgendwie in den Regalen steht, an der Wand hängt und er meinte hier, wenn irgendwas cool findest, da steht der Kopierer. Ne?
Ja. Ach so, du konntest dann wirklich dir direkt was weg.
Theoretisch hätte ich mir da irgendwelche, aber das habe ich nicht gemacht. Ne? Das, aber das ist natürlich schon mal noch mal was anderes, wenn du halt auch diese ganzen Fotos siehst von was weiß ich 80er, 90er. Ist halt, das war halt schon eine andere Nummer, als ich das sonst gewohnt war aus irgendwelchen Läden. Ne?
Ja, so Fotos Tokyo Convention und so.
Das ja, solche Sachen. Genau. So, ne? Genau. Ja. Und irgendwie Stories natürlich die ganze Zeit. Ne?
Ja.
Super.
Und ihr habt euch so gut verstanden, dass du ihm dann irgendwann deinen Arsch entgegengestreckt hast.
So ähnlich, ja.
Ja, ja, genau. Weil du hast dir den Arsch von ihm tätowieren lassen.
Ja, genau. Ja. Drachen halt natürlich. Ne?
Ja. Ist auch schon alles voll? Oder dachtest du, die Stelle ist dafür geil?
Ja, so richtig viel Platz ist nicht mehr, ne?
Ja, ja, okay. Ja. Und als du dann da aus diesen Schweizer Bergen kamst und erst einmal wieder an einem Zeichen, ist man da so charged?
Total.
Ist man da, ja?
Total.
Ja?
Das habe ich aber generell immer, wenn ich irgendwie... Ja. Ja, bei oder irgendwie mit Leuten zu tun habe, die halt einfach so einen krassen Output haben, ne? Oder so krasse Sachen machen.
Ja.
Weil das ist ja schon nochmal was ganz anderes, wenn du halt auch diese ganzen Bodysuits und so siehst, ne? Und das ist eine ganz andere Größenordnung.
Ja.
Ne? Als wenn du irgendwie mal so einen Unterarm oder so siehst, ne?
Ja.
Das hat mich auf jeden Fall mega gepusht. Ja.
Und wird man da eher demütiger oder eher mutiger, dass man sagt so, ey, komm, ich möchte dann jetzt auch mal größere Projekte machen, auch mal einen ganzen Rücken mit Arsch und so.
Ja, beides, ne? Also das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Wenn so jemand dir irgendwie einen Tipp gibt, dann hörst du halt natürlich zu, ne? Quatsch ja. Nicht rein. Mhm. Also ne, da hat mir aber auch so eine Maschine gezeigt, guck mal hier, ich lass die so laufen, wenn ich das und das mache. Und also so Sachen hat er mir schon gezeigt. Irgendwie, das war super cool.
Wie ist das dann, als du oder habt ihr das überhaupt gemacht? Hast du ihm deine Sachen gezeigt? Oder hat er gefragt oder was? Oder warst du dabei, als er sich Sachen von dir angeschaut hat?
Also ich habe ihm, das weiß ich gerade gar nicht, ich habe ihm jetzt nicht irgendwie so mein Instagram-Profil oder so gezeigt, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Aber der hat sich meine ganzen Tätowierungen angeguckt und war so, oh geil, hier, yeah, Circle Jerks, weißt du, so.
Ach ja. So, okay, ja. Auf die Ebene.
Ja genau, das fand ich schon cool. Also da ging es ihm auch überhaupt nicht darum, ist das jetzt irgendwie richtig clean oder ist das richtig cool gemacht oder so, sondern es war wirklich eher so die Motive und,
ja.
Ne? Das fand ich schon super cool, weil ich meine, am Ende geht es ja auch darum. Es geht ja nicht darum, dass jetzt die cleanste, also zumindest mir nicht, ne? Es geht ja nicht darum, dass du die cleanste Tätowierung hast.
Sondern?
Naja, es geht halt irgendwie mehr darum, was, also erstmal, was du halt selber halt auch für, wie soll ich sagen, also was du da auch für Gedanken reinsteckst irgendwie, ne? Was das generell dann für eine Konzeption ist oder so, ne? Mhm. Also meistens ist die Idee ja das Coole, nicht die technische Umsetzung.
Mhm.
Also ich finde es halt, ich habe Gott sei Dank auch viele so Kunden, die sich halt echt was trauen, die jetzt nicht irgendwie mit so Pinterest-Vorlagen kommen. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass die halt kommen und so zeigen, hier, der Typ, so will ich das. Und dann will ich, so will ich aussehen wie der. Und dann planen die halt den kompletten Körper mit so Patches auch, aber halt so wie der auf dem Foto. Ne? Und ich habe...
Das ist
halt super, raff ich halt auch nicht, den Ansatz. Ne? Aber ich habe halt super viele Kunden und ich freue mich über jeden, der so halt drauf ist, die halt sich echt Sachen trauen, die Bock auf abgefahrene Sachen haben, ne?
Ja.
Coole Sachen, die sie halt noch nicht jeden Tag gesehen haben. Weil das macht mir halt am meisten Bock.
Ja.
Auch, ne? So.
Ja.
macht einfach Spaß, sowas zu malen und auch irgendwie zu gucken, wie sich das auf der Haut verhält und ne, auch, und das habe ich zum Beispiel auch, also Mix-Sachen zum Beispiel ist natürlich nochmal eine andere Baustelle thematisch, weil es ja wirklich rein asiatisch ist, aber wie sich das halt, wie das einfach mit dem Körper mitgeht und so.
Ja, Wahnsinn.
Also das habe ich, da habe ich schon echt auch was gecheckt. Mhm. So glaube ich zumindest, ne? So zumindest ne, in dem Moment, dann, wenn du dich dann wieder an den Tisch setzt und was malst, achtest du auf andere Sachen, auf die du vorher gar nicht geachtet hast, ne?
Ja.
So, das,
und wenn du, der Mick war ja auch gestern hier und du hast auch gearbeitet.
Mhm.
Kann der dann auch schon mal rum, während du gearbeitet
hast? Habe ich nicht drauf geachtet.
Ah, ja, okay.
Ich war dann wirklich so im Tunnelblick. Ne? Ja. Ich blende das immer so ein bisschen aus. Ich finde bei Conventions extrem anstrengend, wenn man sich so auf die ganzen drumherum Nebengeräusche konzentriert. Das kann ich nicht so gut.
Ja, das ist, auf einer Convention ist Arbeit auch, glaube ich, tatsächlich Flucht, oder? Weil da weißt du ja, in dem Moment bist du eh in deinem Tunnel und
ja, schon
ist auf so nichts anderes zu achten.
Ja. Ne? Also mich stört das nicht, wenn da so viel los ist, aber ich kann jetzt nicht hier die ganze Zeit gucken, wer läuft da rum. Ne?
Ja. Von welchem Tätowierer, Christoph, hast du am allermeisten konkret gelernt?
Also auf einen reduzieren wäre echt schwierig.
Das geht nicht so richtig, ne?
Nee, das geht nicht.
Mhm.
Also es ist genau, also ich kann ja eigentlich so erzählen, wie es die Mischung, ne? Also
die kleinen Tipps sind es ja auch meistens, die auf einmal, also Sachen, so stumpfe Tipps, sag ich jetzt mal, ne, wo du denkst, ja, ey, da hätte ich aber auch mal selber drauf
gekommen. Du hattest mir mal eine Geschichte erzählt, das ist gar nicht so lange her, dass du mit dem Javi Castano, ein großartiger Tätowierer und Maler, mal eine Runde gemalt hattest und was hätte der für einen Tipp gegeben?
Ach, also der hat halt super on point, so, weißt du, kurze, prägnante Sätze, nicht irgendwie groß rumgequatscht und auch nicht die ganze Zeit dich vollgelabert beim Malen, sondern der hat dann irgendwie, also ich habe irgendwie auch eine ganze Woche mit ihm gearbeitet, ne, tätowiert die ganze Zeit zusammen und ja, so Kleinigkeiten, also einfach zum Beispiel, dass man sich nicht so im Detail verliert, sondern dass du erstmal das ganze Ding durchziehst und dann kannst du mal im Detail gucken, was da los ist.
Mhm.
Okay. Also dass man, weißt du, dass du halt einfach auch ein bisschen, ich meine, das klingt halt so ein bisschen stumpf auf eine Art, aber das sind so Sachen, wo du manchmal nicht drüber nachdenkst beim Arbeiten. Dann machst du da noch ein bisschen rum und dann wischst du wieder ab und dann guckst du da, also so Sachen, das mache ich auch seitdem nicht mehr und das hat mich, ich bin dreimal so schnell wie vorher seitdem.
Und möchtest du am liebsten ohrfeigen, dass du denkst, wie stumpf bin ich eigentlich, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin?
So. Ich glaube, das ist einfach ein natürlicher Lernprozess, weil, was weiß ich, also in den Anfangsjahren, da willst du natürlich erstmal die perfekte Linie schaffen. So, ne? Ich meine, wenn du jetzt mit dem Pen anfängst, ist es, glaube ich, eine andere Nummer, dann ist es einfacher, dann, also, ne, dass die Farbe solide drin ist, dass die Linie steht und so.
Damit arbeitest du aber auch gar nicht.
Ich finde Spulmaschine, ich bin erstmal, hab ich schon ausprobiert mit dem Pen, das ist nicht so mein Ding. Also ich finde das, ich kann schon nachvollziehen, weil es praktisch ist. Du hast nicht den ganzen Kabelsalat da rumliegen und zum Reisen ist es praktisch, weil du nicht irgendwie einen Koffer mit Griffstücken mitschleppen musst und so. Aber also mir fehlt ein bisschen der Sound, weil ich, also, ne, also ich brauche schon irgendwie, ich brauche das Gewicht von der Maschine, ich brauch den Sound, ich weiß, ich kann anhand von.
Ich bin ganz ehrlich, ich kenne dich ja ein bisschen, also du mit so einem Pen. Es sieht halt auch nicht aus.
Das wäre mir egal. Also ist mir ein bisschen egal, ob jetzt Leute denken, das passt jetzt dazu oder nicht. Ne?
Okay.
Wenn das für meine Arbeit irgendwie
dadurch besser wird. Ja,
wenn es besser wird oder wenn es für mich irgendwie wirklich einen Vorteil hätte, dann hätte ich da kein Problem mit so wirklich. Ne? Aber ich bin auch schon, ich finde es schon geil, dass, also ich kann anhand von einem Sound von der Maschine weiß ich ja schon, was ich mit der Maschine machen kann.
Okay.
Weißt du, ob das ein Shader ist, ob
du kriegst
das ein
Feedback ist, von der Maschine und beim Pen eher nicht.
Ja, allein schon durch die Tonhöhe, sage ich jetzt weiß ich schon, okay, ja, damit würde ich das machen oder die läuft scheiße, weil irgendwas, weißt du, so, oder ich, so Kleinigkeiten halt einfach.
Gehen wir da mal rein. Also eine Maschine surrt besonders hoch. Würdest du dann eher sagen, die ist eher dann gut für Schattierung oder für, also.
Ja, das kannst jetzt so generell so nicht sagen, aber dann würde ich schon mal eher sagen, das ist wahrscheinlich eher ein Liner, ne?
Okay. Also, warum?
Ja, weil die einfach schneller laufen als eine Maschine, mit der du irgendwie Powderpigment, ist einfach eine andere.
Ja, wo du eher langsamer.
Anderes Werkzeug
einpacken musst, die Farbe als. Ja, okay.
Oder halt wieder Black and Gray, ne? Ein schneller Shader für Black and Gray kann auch so klingen.
Genau. Also, kommt wirklich situativ natürlich drauf an, was du jetzt gerade halt vorhast, ne? Aber ich merke bei meinen Maschinen, da weiß ich halt, was los ist, sag ich mal. Ne? Ich weiß schon halt, wie ich damit arbeiten muss, damit ich halt effizient bin. Und ich habe das Gefühl, mit dem Pen bin ich halt ultra lahm.
Okay.
Und das macht mir keinen Bock. Ne? Ich ziehe halt super schnell Linien und ich fülle schnell und ich benutze zum Beispiel große Nadelgruppen auch gerne zum Füllen. Und das, mit dem Pennen ist halt so, muss ich auch viel zu viel drücken, kriege ich einen Krampf in der Hand, weißt du, das kann ich nicht ab. Mhm. Das macht mir nicht so Spaß.
Seit wann hast du denn das Selbstbewusstsein, dann auch so schnell zu arbeiten? Weil es nützt ja nichts, wenn du schnell arbeitest, aber dann ist die Farbe nicht drin. Das ist ja wirklich ein Learning wahrscheinlich, ne?
Das ergibt sich ja, du merkst ja irgendwann, wenn du so und so arbeitest, ist die Farbe drin oder nicht.
Mhm. Ja. Von wem hast du noch gelernt? Wichtige kleine Sachen.
Also es sind wirklich, also ich erinnere einzelne Sachen. Zum Beispiel, sagt dir King Carlos was aus Schweden?
Ja, der Ole hat einen Arm von dem.
Genau, mit dem habe ich gestern darüber geredet. Und der war früher...
Mit dem Ole oder mit dem Carlos?
Nee, mit dem Ole über den King.
Ah ja, genau. Hm.
Und ich, zum Beispiel war ich dort auch mal in Schweden, auch 98. Ja. Der hat mir zum Beispiel das Rezept gegeben, was er von Philipp hatte.
Philipp Löhe.
Genau, Philipp Löhe, ja. War jetzt für mich klar, aber es ist eigentlich Gutes zu sagen. Ja. Genau, jetzt zum Beispiel, wie man so seine Grautöne abmischt.
Ja.
Der hat mir das halt aufgeschrieben, wie Philipp das macht. Das war dann so ein Ding. Oder
also so viele Teile schwarz, so viele Teile Wasser? Oder?
Genau.
Ah ja, krass, okay.
Genau, und das war zum Beispiel, das wusste ich damals nicht. Ich habe das in der Farbkappe gemischt damals.
Mhm.
Und bei großen Tätowierungen kannst du es ja dann nicht gleich haben. Der hat dann so, ey, hier ist das.
Genau, es muss stimmen, weil in der Fläche fällt es dann auf. Ne?
Ja. Oder halt manche Leute hatten dann auch so super viele Farbtöne. So, nee, mach einfach 3 oder 4 Stück.
Mhm.
Sowas zum Beispiel. Oder halt auch so simple Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das kam. Zum Beispiel jetzt einfach so, ich hatte an der Nadelstange früher Gummis, die, wo du nie so genau merkst, sind die jetzt abgenutzt oder nicht? Und dann jemand so, ey, nimm Papier. Und bei mir hat ohne Scheiß bei Linien, das ist so absurd, aber das, dass ich Papier genutzt habe, habe ich plötzlich bessere Linien gemacht.
Mhm.
Weil ich immer das, du merkst sofort, wie du, wenn du es erneuern musst. Und dann habe ich mit, ey, Papier, das war für mich ein magisches Ding, auf dem Armature-Bar, wo ich die Nadel befestige, das mit Papier zu machen. Jetzt habe ich irgendwelche Rubber Grommets, die funktionieren auch, ja. Aber dann zum Beispiel, als ich bei Slim war, ganz am Anfang, der war halt richtig straightforward. Und dann kam ich an und dann hat er so gemeint, ey, deine Maschinen klingen scheiße. Ich kümmere mich mal um die, das ist besser für uns beide.
Mhm.
Weißt du so, und dann war ich aber so, der hatte
eine Werkstatt im Laden.
Ja, der war auch, der hat eine Seite. Also der hat halt beides, ne? Der hat wirklich auch Seiten, viele hassen den auch, ne? Weil der ist halt sehr, der kann nicht lügen, der sagt einfach immer, also der hat zum Beispiel mal, auch vor langer Zeit hat mal Mickey Violetto als seinen
Convention-Veranstalter und Tattoo Live und Tattoo Energy.
Genau, und als Tattoo Live neu war, hat er gemeint, how do you like my magazine? Und er gibt halt, der hat gemeint so, I like it, but why are there sometimes a back piece in a stamp size?
Small
and sometimes just a beautiful woman in large size. Danach ist er nie wieder in dem Magazin erschienen.
Oh,
ist aber auch ein bisschen albern, wenn man das so persönlich nimmt, weil er hat ja recht. Ich meine, ich will das Backbeat sehen.
Ja, eben. Ja.
Genau,
ja,
der ist halt immer, der sagt halt, wie findest du es hier? Langweilig. Weißt du, oder sowas, der sagt halt, wie es ist. Und der hat halt auch da sofort mir so, ey, die Tätowierung ist gut, die ist scheiße.
Mm.
Oder warum verzettelst du dich da? Oder was machst du da? Ich habe da halt richtig, also erstmal am Anfang richtig viel gelernt. Auch hygienemäßig.
Mm.
Da war ja noch Cross-Contamination Control uncool, so alles so abzudecken.
Mm-hmm.
Und der hat mir jetzt gesagt, mein Alter, das geht nicht.
Mm-hmm.
Du lebst, weißt du, damals so, du lebst nicht mehr in den 80ern, sondern.
Mm-hmm.
Und dann hat er mir so gezeigt, dann dachte ich, ich mache das so wie er. Und ich habe es wahrscheinlich übertrieben, dann so, guckt so meinen Arbeitsplatz an, was hat er jetzt schon wieder? So, willst du Verpackungskünstler werden? Da habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist es schon wieder zu viel, ne? Aber so war der halt drauf.
Christoph.
Der hat sich um meine Maschinen gekümmert, der hat auch eine Werkstatt gehabt und hat mir dann gezeigt, auf was ich achten muss. Wesentliche Sachen, weißt du, so, wie muss der Hammer aufschlagen?
Und das weißt du bis heute natürlich.
Wie tunt meine Maschinen, wie überhaupt? Weil ich dachte damals so, okay, die Standardfedern, die auf einer Maschine drauf sind.
Da
hat er gemeint so, nee, das ist alles scheiße. Du brauchst hier die und die und die Federn, unterschiedliche Sachen. Das kann ich alles gar nicht.
Mhm.
Und der hat mir da schon mal geholfen. Der hat auch Sachen, der war auch richtig innovativ. Der hat zum Beispiel selber Tipps gemacht, wo er, weil es gibt ja so dieses, wenn du Farbe tätowierst mit einem Stahltipp, gibt es ja teilweise einen Abrieb und helle Farbe kann gräulich wirken.
Ah, da habe ich mal auch was zu weiß gehört, dass das damit nicht
besonders. Oder auch ein helles hält. Gelb und so.
Ja,
kann sein, dass das nicht so eine Brillanz hat. Und der hat dann sich Tipps selber gemacht, wo er in den Tipp mit so einem Gasbrenner eine Glaseinlage reingeschmolzen hat und dann ist die Nadel auf dem Glas gelaufen und hatte keinen Abrieb. Und der hat dann mit mir solche Tipps hergestellt.
Das ist ja crazy.
Also der hat richtig krasse, oder der hatte auch einen Handschalter. Der hatte irgendwie so einen kleinen Draht, den man wechseln konnte, auch hygienemäßig, wo du an der Maschine einfach denkst, ey, ein Footswitch ist doch scheiße. Damals gab es noch nicht so einen Handschalter. Mhm. Der hat voll die Innovationen gehabt. Mhm. Also es war echt, also von dem habe ich richtig viel gelernt. Und ansonsten immer kleine Tipps. Also ich habe gemerkt, ich dachte erst, es gibt das eine wahre Ding, wie man tätowieren muss, damit es gut ist. So, so wie eine Maschine richtig getuned wird. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, nee, es sind die ganzen kleinen Tipps.
Ja, vor allem, das liegt ja auch am Tätowierer selbst. Der eine sagt, die Maschine ist perfekt, der andere nimmt die in die Hand und sagt so, ich kann damit null arbeiten.
Genau.
Ne? Ja, okay.
Genau.
Du tätowierst jetzt wie viele Jahre?
29.
Wow.
29, das ist echt auch verrückt.
Ich letztens weißt du, das waren es erst 23, das ist aber schon lange her dann.
6 Jahre ungefähr. Weißt du das exakte Datum? Oder nur
nicht so Datum, aber ich weiß, Mai 95 habe ich angefangen.
Okay. Und im Mai 2025 gibt es da eine große Party?
Nee. Ich weiß es nicht, weil ich habe jetzt halt letztes Jahr meine 10-Jahres-Party vom Laden gemacht.
Ah, okay.
Ich glaube, ich gucke einfach mal, wenn ich in der Stimmung bin, mache ich es. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht versprechen. Ja.
Das ist voll die Kackfrage, ich stelle sie trotzdem. Wenn du fast 30 Jahre tätowierst, was würdest du sagen, gab es sowas, so persönlich einen Peak, so eine Zeit, wo du gesagt hast, da war Tätowieren für mich tatsächlich am geilsten, warum auch immer? Oder ist das im Moment? Oder ist das immer jetzt für dich? Gut.
Weißt du was? Das ist so was, warum ich zum Beispiel auch, wie du vorhin gefragt hast, warum kommen wir nach Aachen oder so.
Ne? Ah ja.
Für mich ist es einfach so, dass ich oft schon gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, es ist nicht mehr mein Ding, ich habe mich davon entfernt. Habe ich schon sehr, sehr oft gedacht.
Was waren das für Momente, die dich dazu gebracht haben, so zu denken?
Das war ein Gefühl einfach, dass man ist ja einfach so, auch wenn Leute fragen, lässt du dich noch tätowieren? Mhm. Ich lasse mich tätowieren, wenn ich darauf Bock habe. Mhm. Ich hatte auch mal 4 Jahre, wo ich einfach keine Bedürfnisse habe, wo ich einfach dachte, ey krass, ist weg. Und es kam aber wieder.
Ah, ja.
Und zum Beispiel auch mit diesem Oldschool-Ding. Ich weiß zum Beispiel, als ich 13 Jahre tätowiert habe, habe ich mich richtig alt gefühlt und wie so ein Oldtimer, der nichts mehr versteht und keinen Bock mehr hat. Mhm. Da war auch so zum Beispiel alles, was für mich magisch war, weißt du, dass du so Bücher hast und du musst die halt von jemand bekommen, du kriegst das Wissen 1:1. Mhm. Dann habe ich schon gemerkt, Leute kommen so, hey, hier ist das YouTube-Video, was alles erklärt. Dein Buch brauchst du mir gar nicht geben, habe ich mir schon runtergeladen. Ja. Das war für mich
eine
so
entzaubernd. Ne?
Ja, aber auch entzaubernd, dass ich einfach dachte, ey, was für ein Scheiß.
Ach so.
Und da habe ich auch so einen richtigen Hass gehabt auf dieses Neue.
Dass du dich so fragst, so, ey, bin ich jetzt alt geworden oder hinter der Zeit? Nee, oder
das
was verstehe ich?
Gar nicht, das fand das einfach scheiße.
Ach so, okay.
Ich fand das richtig scheiße. Ich habe gedacht, was für ein Scheiß.
Ja, ja,
und dann war es aber so, da ich dann so 2-3 Jahre so gelebt habe, weißt du, so, da war ich bei Blut und Eisen, der Laden war richtig geil, aber da war so die Kippzeit, weißt du, wo dann Leute, habt ihr Facebook, kannst du mir mal kurz hier meine Maschinen einstellen?
Mhm.
Nee. Und dann war aber so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, guck's dir an, wenn du das jetzt so weitermachst, wirst du ein richtig
einsamer, grumpy
Typ, der dann auch endlich die letzten Typen und Kunden auch vergrault hat.
Ja.
Weißt du, und dann habe ich irgendwie so gemerkt, ey, das kann's nicht sein. Dann hat sich auch bei Blut und Eisen einiges verändert.
Mhm.
Wo ich so super fand, wo ich dann gedacht, ey, ich will das in guter Erinnerung behalten, ich gehe da jetzt. Ha?
Mhm.
Und dann, als ich meinen Laden aufgemacht habe, hat sich es einfach fast wie von selbst ergeben, dass jüngere Leute dazu kamen.
Mhm.
Und das hat mich total erfrischt. Was ist das von,
wie viele Leute arbeiten bei dir eigentlich?
Wir sind jetzt gerade zu dritt.
Ah ja, okay.
Aber wir waren auch mal zwischendurch zu fünft.
Danke, ja.
Und jetzt auch so die Leute, die es sehr erfrischt haben für mich, war zum Beispiel Thomas Burkhardt, der auch über 5 Jahre mit mir gearbeitet hat.
Mhm.
Und auch Sarah Herzdame.
Mhm.
Oder auch Martin Möller, der mit Gerhard viel gearbeitet hat.
Gerhard Wiesbeck, ne?
Und das war halt einfach so, dass ich so gemerkt habe, ey, es war cool, weil die haben sich erstmal nicht so sehr, was ich erst schade finde, für das alte Ding interessiert.
Mhm.
Und dann habe ich auch so gemerkt, so, nutzt du das doch einfach, dass du dich mal für deren Ding interessierst. Mhm. Und nicht jetzt so lernen von oben nach unten, ich bin doch der mehr weiß. Das war erst so ein bisschen so. Ja, Arschlöcher, frag mich doch mal, wie machst du das? Das hat die nicht interessiert.
Ja, ja, ja.
Das ging mir erst auf den Sack. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann mich
Scheiße, die machen das, auch voll die geilen Tattoos. So, die
für das schon. Interessieren, was die machen. Ne?
Ja,
Das hat einen guten. Und ich fühle mich jetzt echt, als würde ich. Ich fühle mich jetzt jünger, als ich 13 Jahre tätowiert habe. Da war ich irgendwie so festgefahren.
Mega.
Und ich weiß nicht, warum. Was war nochmal die genaue Frage? Warum?
Was für dich so nach 30 Jahren Tätowieren so dein Peak von dem Empfindung war, wann dir das am besten gefallen hat? Um es mal so runterzubrechen.
Ne? Weißt du, was ich schon sagen muss? Eine Sache fehlt mir halt echt und das, ich mochte es halt, als es wirklich die Mehrheit der Gesellschaft nicht verstanden hat. Für mich war das immer wie so.
Ich finde auch, dass die Mehrheit der Gesellschaft das immer noch nicht getan hat, weil sonst würden die alle nicht mit so scheiß Tattoos durch die Gegend laufen.
Das ist ein Argument. So. Oder überhaupt damit was zu tun
hat. Ja, ja.
Also für mich war immer so damals wirklich so FTW-mäßig, auch so vieles von der Welt hat mich abgeturnt oder aufgeregt. Dann war immer so, aber ich mache ja heute die Tür des Tätowierladens auf. Mhm. Und da weht ein anderer Wind und
heile Welt, ja.
Eine magische andere Welt. Und dann irgendwann hatte ich den Eindruck, der Mainstream, diese ganze normale Welt hält Einzug in den Laden. Mhm. Ja, aber trotzdem, das ist immer noch nicht die Antwort für den Peak. Also ich glaube, der Peak für mich war jetzt erstmal so in dieser Zeit, wo ich den Eindruck hatte, ich mache jetzt endlich mal Tätowierungen, wo ich ganz zufrieden mit bin, weil ich war, glaube ich, das erste Mal zufrieden nach 12 Jahren. Mhm. Davor war immer nur so, es ist noch nicht.
Geht mir auch so.
Und dann haben auch Leute gesagt so, hey, gewöhn dich dran, es wird niemals so sein. So sind halt Künstler oder so, Tätowierer. Mhm. Daher kam auch der Name Erntezeit. Ich habe mal bei Blut und Eisen, als ich da ein paar Jahre war, hatte ich eine Zeit, wo ich gemerkt habe, hey, Moment mal, ich bin plötzlich zufrieden. Ernsthaft, ich sage nicht nur, bist du auch zufrieden? Ja. Sondern da habe ich gemerkt, ich freue mich, ich bin zufrieden.
Okay.
Und es hatte so einen langen Run, wo ich, da habe ich auch große Tätowierungen gemacht, da habe ich die ersten, weißt du, auch Backpiece mit Arsch und so, japanisch. Und dann war es wirklich, das war so ein Run, ich war ausgebucht, ich war wirklich auch mal mehr und mehr zufrieden. Und dann habe ich mit Alter, das musst du dir merken, habe ein Erntezeitbild gemalt. Mit dem Thema mit einer Tätowiermaschine.
Ja, ja, ja.
Ja. Und das Bild ist dann einfach aufgetaucht, später als ich den Laden aufgemacht habe. Mhm. Durch Zufall, dann habe ich den halt so genannt.
Ja.
Aber das war, glaube ich, so für mich der Peak an Fun auch. Ne? Und, und ich merke aber auch jetzt wieder, es kommt immer mal wieder.
Ja, ja,
kommt
ja.
Immer mal wieder. Mhm. Und zum Beispiel jetzt auch in Aachen oder im Laden ist es eh so wie immer. Es ist für mich nur, wenn ich mir so angucke, was jetzt so in der Öffentlichkeit, auf YouTube oder sonst wo, was das Tätowieren jetzt ist, ist es oft was mich nicht interessiert, aber.
Ja, vor allem weiß man ja auch, wenn man sich das nicht reinziehen würde, dann würde das in der eigenen Welt ja gar nicht existieren, so.
Genau.
Das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Das geht mir nämlich auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss die Perspektive ein bisschen verändern. Weil es kann ja nicht sein, nur weil plötzlich irgendwie was sich weiterentwickelt oder nicht unbedingt mal weiterentwickelt, sich in irgendeine Richtung entwickelt.
Eine komische, ja.
Das muss man ja nicht für sich so hinnehmen. Ne? Also ich habe gemerkt, und deswegen auch zu deiner Aachen-Frage, es gibt immer noch so viele
schöne.
Ja, und so viele geile Sachen, auf die man sich konzentrieren kann, dass ich mir irgendwie das auch nicht kaputt machen lassen will von irgendwelchen Arschlöchern, die. Weißt du, was ich meine?
Also ja, total.
Ne, man muss, glaube ich, ein bisschen für sich, oder ich muss das für mich zumindest nach einer ganzen Zeit auch raffen, dass ich den Fokus anders setzen muss, ne? Weil ich tätowiere, also mir macht das mehr Spaß als jemals zuvor.
Mhm. Geil.
Und ich hatte auch eine Zeit, wo ich dachte, so, das ist plötzlich, hat das gar keinen gesellschaftlichen Sprengstoff mehr, eine Gesichtstätowierung zu haben.
Mhm.
Weißt du, ist halt so.
Ja, aber
so
ein bisschen
normal. Ne?
So, also ich meine, dann ist es halt so, aber.
Ja, genau, es ist halt so, aber das ist auch, das interessiert mich dann, also weiß ich, will mich da nicht reinsteigern und mich darüber aufregen, sondern ich will mich dann irgendwie halt lieber damit auseinandersetzen, was ich halt cool finde. Ne?
Vielleicht, ich habe das auch gestern zu jemandem gesagt, vielleicht muss man sich einfach vergegenwärtigen, dass es vielleicht ist wie in der Musik oder so. Ich sag ja, weiß ich, reg mich ja auch nicht darüber auf, wenn Leute pur hören oder so. Ich höre trotzdem meinen Krach weiterhin. So, was juckt mich denn?
Ich wollte das gerade sagen. Ne? Genau das Thema. Ich glaube, das ist für mich das Ding. Das ist die ersten 10 Jahre für mich. Es gab eine Tätowierwelt.
Genau. Jetzt gibt's
eine.
17, ja.
Ich habe mich aber auch zu der Zeit gar nicht so viel damit beschäftigt, was außenrum passiert, weil ich gar nicht so weit war. Also erstmal, ich muss erstmal eine vernünftige Tätowierung machen, bevor ich mich mit so viel anderem Kram beschäftige. Und dann, weißt du, sobald du halt irgendwie dieses Fenster aufmachst und dann siehst, was drumherum alles passiert, dann kannst du halt auch schnell abturnen.
Ja. Aber das ist genau, wie du sagst, mit der Musik, ne, dass ich einfach den Eindruck habe, es gibt eine Sparte im Tätowieren, die gefällt mir genauso gut wie immer. Und wenn ich jetzt so denke, dass ich muss mir das Ganze reinziehen, was es da alles so gibt und da so rumgeistert, auch an Dingen, die ich total abturn finde, dann ist es natürlich auch ein Abturn. Ne?
Ja.
Das Einzige, mir hat es halt auch schon damals gefallen, weil es so einfach so Leute, ich weiß noch, als ich meine erste Unterarm-Tätowierung hatte, dass selbst so Metal-Typen aus meinem Umfeld so, Alter, du hast dein Leben zerstört, die Zukunft ist im Arsch. Und ich fand es irgendwie, es hat halt Spaß gemacht, dieses Gefühl zu haben.
It's different.
Nee, auch Teil von einer Welt zu sein, wo so viele gesagt haben, das hat ja auch Ed Hardy mal gesagt, dass seine Kunstprofession gemeint, Alter, das ist ein Ding, was ausstirbt. Was ist denn mit dir los? Das wird es bald nicht mehr geben. Das ist der letzte Schrott. Weißt du, und so eine Ahnung kam, das war so klein. Also ich fand nicht mal nur jetzt das Anti, ich wollte auch gar nicht damit per se provozieren. Ich hatte nur den Eindruck so, Es hat so einen Spaß gemacht, diese kleine Welt. Was das auch so klar war, es waren so viele irre Menschen im Tätowieren. Ich hatte aber den Eindruck, dass sich oft früher die Leute besser benommen haben, weil sie wussten, ich muss darin wieder, ich werde den Leuten wieder begegnen.
Ja, ja,
jetzt klar. Denken ja Leute, es ist so anonym und sie können sich teilweise beim Gästebuch benehmen wie Sau, aber
ja, ja.
Das Coole ist, du begegnest den Leuten auch wieder.
Klar.
Es ist trotzdem klein genug.
Ja. Wir machen Deckel drauf mit etwas Schönem, hoffentlich zumindest.
Endlich.
Nach all dem Hass.
Der ganze Hass.
Flo, für dich, was ist für dich das Schönste am Tätowieren? Ist das der Moment, wo die Zeichnung fertig ist, wenn der Kunde zufrieden ist? Was ist so der Moment, wo du sagst so?
Ja, das ist alles schön, ne? Also, ne, wenn die Zeichnung fertig ist und du merkst, das stimmt so, ne? Aber ich glaube, das Schöne generell ist, dass ich mich nicht an irgendwelche Schönheitsideale halten muss, die mir irgendwer vordiktiert.
Mhm.
Ne, also ich hab schon das Gefühl, dass ich nach wie vor halt irgendwie so ein Stück weit eine Freiheit habe, mit das zu machen, was ich halt machen will. Vor allen Dingen, weil ich merke ja auch, dass Leute da irgendwie auch Bock drauf haben und da auch irgendwie, ne, dass man so eine Interaktion miteinander dann hat, ne, und irgendwas, was beide Seiten irgendwie begeistert, ne? Und ja, ich glaube, das ist nach wie vor das, was einfach am meisten Spaß macht. Also du guckst, ich meine, ich habe ewig jetzt kein Fernseher zum Beispiel zu Hause, ne? Aber wenn du halt siehst, was teilweise so los ist, das finde ich halt so strange, dass man sieht halt immer wieder die gleichen Motive irgendwie. Das ist immer, ist alles irgendwie sehr gleich, habe ich den Eindruck. Und ich finde es halt irgendwie geil, dass ich da gar nicht mitmachen muss, wenn ich nicht will.
Du nimmst da definitiv nicht dran teil, nee.
Ja, also habe ich
zumindest... Nein, wenn ich mir deine Sachen angucke.
Habe ich ja alles den Eindruck, dass ich halt irgendwie... Ich habe die Freiheit, das zu machen, wie ich da Bock drauf habe.
Ja. Und man sieht in deinen Tätowieren oder in deinen Tätowierungen, in deinen Zeichnungen, sieht man auf jeden Fall dich als Mensch so. Und das ist ein fucking Riesenkompliment, glaube ich. Ne? Ja. Was ist für dich das Schönste im Tätowieren immer noch?
Es ist wirklich die Freiheit. Für mich ist es auch die Freiheit, dass du, wenn du, es hat auch mal ein Freund zu mir gesagt vor Jahren, der hat einfach gemeint, ey, es ist alles nur eine Frage, ob du dich das zum Beispiel sagst, ey, wenn du jetzt Bock hast, morgen mit einem Lack-Mini-Rock zu tätowieren, kannst du es machen.
Ja, genau.
Weißt du, das ist einfach so, ich mach das jetzt halt so. Das Einzige ist halt, sag ich mal, und das ist auch das Einzige, was sich da verändert hat, dass du halt jetzt durch Social Media, klar, wenn du jetzt zu kontroverse Sachen, die in deinen Laden hängst, postet es vielleicht jemanden, schadet dir. Mhm. Das fand ich auch nochmal eine größere Frage, dass manche Leute echt, auch bei Interview, hatten einen sehr krassen Scheiß da, der offiziell nicht okay ist. Und es war dann einfach so, ja, wir machen das aber so.
Mhm.
Und aber halt.
Aber es war auch nochmal eine andere Zeit, ne?
Voll, es war eine andere Zeit.
Und 25 Jahre her.
Ja, gut, so lange ist es ja noch nicht zu, ne? Aber.
Ach so, so meinst du, ja, okay. Mhm.
Aber es war ja die Frage, also das Schönste ist für mich echt, du erfindest es ja selber. Guck mal, man muss ja nicht Sachen so, zum Beispiel jetzt auch, wenn ich eingefahren war, war ja immer so, hey, was will ich verändern? Will ich solche Tätowierungen machen? Will ich eine andere Atmosphäre oder andere Musik im Laden mit neuen Leuten arbeiten?
Ja.
Ich finde, das Coole ist halt einfach, dass du dir immer wieder zurückholen kannst, ich gestalte das und kann mich einfach was anderes, was Neues trauen. Und wenn man Glück hat, läuft es dann. Und es war auch oft so. Und ich finde, das ist einfach, das ist so eine krasse Freiheit. Und was auch mega schön ist, das Verbinden. Und dass manchmal Leute so, irgendjemand so auf der Straße, passiert sehr selten, aber es passiert dann so, ey, du hast mich vor 14 Jahren tätowiert. Dass das so verbindend ist.
Ne? Achso,
das ist wirklich, auch wenn es jetzt so wirkt, mehr als ein Konsumprodukt ist. Und das verbindet halt Leute. Und das merkt man ja auch, auch an Aachen und an vielen anderen.
Ja.
Okay. Und die Community.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Ein Applaus für Christoph Aribert und Flo Krämer.
Ja. Super gerne.
Danke, dass ihr da wart.
Okay. Gerne. Dank dir.
Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.